Block, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 155. Heute reisen wir zurück in die Vergangenheit mit den größten WCW-Stars aller Zeiten. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute, wie immer bei so geschichtlichen Themen, der Michael Checky Schwarz. Schönen guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Tag, Olaf. Da hat sich der Olaf wieder gedacht, da hole ich auch wieder den alten Mann, der gar nicht so alt aussieht, mit der schönen Stimme zu uns hier zu Headlock, weil wieder ein altes Thema ansteht.
Genau, und weil da einfach so viel geballte Wrestling-Kompetenz in deinem Kopf steckt, da muss man dich natürlich hier mit einladen. Deswegen dachte ich mir, stellen wir hier mal wieder ein schönes kleines Ranking auf. Wir haben das ja schon häufiger gemacht. Jetzt heute wird das nicht ganz so faktisch werden, wie zum Beispiel bei den Royal Rumble-Performern, wo wir dann mit Eliminierungen, Zeiten und ich weiß nicht was um uns geworfen haben, sondern heute wird es einfach mal für uns beide so ein bisschen ein schöner Ritt durch die Erinnerung werden. Also durch die Erinnerung an vergangene WCW-Tage und an Matches ganz vieler Wrestler, Stables und Tag-Teams. Also das wird ein schönes Ranking werden, einfach so ein bisschen Nostalgie-Feeling. Und ich muss ja auch sagen, um gleich immer so, bevor ich noch das Housekeeping mache, aber für mich sind so WCW-Sachen halt immer noch Gold. Ich habe jetzt auch zuletzt noch mal ganz viel WCW geschaut, immer abends im Network. Und deswegen mag ich das Network ja auch so gern. Checky, bist du da auch so jemand, der gerne noch mal in die WCW-Ära reinhüpft?
Na, ich hab ja die WCW damals auch komplett wirklich mitgemacht. Aber schon von Beginn an, schon Beginn der 90er mit Catch-Up, Anfang, Ende der 80er ja sogar schon, habe ich Catch-Up, die tolle Sendung auf RTL Plus damals mit Horst Prack, dem Bestrafe und Joe Williams gesehen. Da gab es ja noch die alten NWA-Sachen und der Übergang zur WCW und auch die ganze Zeit, als die WCW auch in Deutschland groß wurde. Ich habe sogar das WCW-Magazin gekauft, das es ja auch in der Zeit gab hier in Deutschland. Und war auch auf den Touren auch tatsächlich da. Also ich habe auch wirklich die WCW mitgefeiert. Aber für mich war tatsächlich die WWE oder WWF immer die Nummer eins. Obwohl ich ein riesen WCW-Fan war, weil da auch wirklich viel passiert ist. Und es gab so viele schillernde, interessante Charaktere in der ganzen Zeit. Aber natürlich schaue ich mir immer noch gerne ab und zu alte WCW-Veranstaltungen an. Selbst die gegen Ende sind irgendeine Art und Weise noch immer unterhaltsam, muss man so sagen. Als du gesagt hast, wir machen hier so die größten WCW-Stars und so ein Podcast, Checky, willst du dabei sein? Da war ich natürlich sofort dabei und habe gesagt, unbedingt. Ich habe aber gehofft, wir machen dann so ein paar Charaktere wie Disco Inferno oder den Maestro oder Quivi und wie sie alle hießen. Aber nein, es geht tatsächlich um die größeren Stars der WCW.
Genau, weil natürlich die etwas humorigeren Sachen, da haben wir ja dann auch wahrscheinlich ja dann letzte Woche drüber gesprochen, also bei den Guilty Pleasures, ne?
Das ist richtig. Letzte Woche konnte ich auch nicht alle WCW-Kuriositäten erwähnen. Ein paar habe ich sicherlich vergessen, die ich dann später erst dran gedacht habe. Aber egal, lass uns heute mal über die Stars reden.
Genau, heute mal die ganz großen Namen, die wir hier auffahren. Das muss ja auch mal sein. Und bevor wir damit loslegen, einmal hier wie immer der übliche Roundup. Ihr wisst, wenn ihr uns erreichen möchtet und vielleicht uns auch eure WCW-Erinnerungen mitteilen möchtet, eure Lieblingsstars, ich weiß, bei einigen ist das natürlich Sting. Ich weiß, es gibt einige Leute, die warten noch immer ganz händeringend darauf, dass wir den Sting-Podcast machen. Den werden wir garantiert auch noch irgendwann hier einlegen. Dann schreibt es einfach über Facebook, Twitter, Instagram. Bei YouTube könnt ihr es einfach direkt unter das Video knallen. Ansonsten haben wir unsere zentrale E-Mail-Adresse, das ist fragen@headlock.de. Da erreicht ihr uns auf jeden Fall. Ich lese das und beantworte das auch im besten Fall, wenn es die Zeit zulässt, aber das mache ich eigentlich immer. Uns gibt es natürlich auf iTunes und uns gibt es auch als Feed natürlich für euren Podcatcher auf dem Handy oder sonst irgendwas. Und natürlich könnt ihr uns da auch überall bewerten, also auf iTunes und auf Facebook. Da freuen wir uns drüber. Und nicht zu vergessen, unsere gute Patreon-Seite, wo ihr uns unterstützen könnt. Und Checky, da haben wir auch gerade wieder, also auch wieder wir beide, die alten Männer, haben dann auch einen Podcast eingesprochen über einen Wrestler, den wir heute auch erwähnen werden. Den Helden aus der zweiten Reihe. Da ist ein gewisser Big Van Vader mit dabei.
Big Van Vader, der auch ja Geschichte geschrieben hat in der WCW und auch ein ganz wichtiger Teil, zumindest für einige Jahre in der WCW war. Der hat auch seine Spuren hinterlassen. Und das ist ein sehr interessanter Podcast geworden, der auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat mit dir, Olaf.
Ja, das war auch voll mit Episoden und auch Anekdoten aus dem Leben von Big Van Vader, weil er war ja auch jemand, der jetzt gerade in den letzten Jahren ja auch sehr viel über sich preisgegeben hat. Und da haben wir dann sehr viele lustige Geschichten, auch ein paar eklige Geschichten, weil Vader hat natürlich auch, es gab die Ohrengeschichte, es gab die Augengeschichte, ich glaube, es gab auch eine Nasengeschichte.
Erinnere mich nicht wieder daran. Wirklich schon wieder Gänsehaut, das war schon ganz schlimm im Podcast. Ja, eklige Geschichte. Aber ihr könnt euch den Podcast gerne anhören, damit müsst ihr nur Patreon abonnieren.
Genau, uns da unterstützen. Mit $5 seid ihr dabei, also irgendwie 4 Euro irgendwas, 30 oder so, je nachdem. Der Dollarkurs fällt ja immer mehr, also von daher wird es halt immer weniger. Das ist schlecht für uns, gut für euch. Also wenn ihr dabei sein möchtet, wir freuen uns da über jede Unterstützung, die wir da bekommen können, weil das bringt uns auch dazu, dass wir hier ein bisschen mehr Zeit noch in den Podcast investieren können. Wir können in zusätzliches Equipment investieren. Demnächst geht eine neue Website hier an den Start. Das alles kostet Geld und wir möchten gerne Headlock einfach noch ein bisschen größer machen. So.
Das ist richtig. Und wo du gerade jetzt schon so schöne Werbung gemacht hast, ich habe es letzte Woche bei den Giddy Pleasure schon gemacht, Olaf, aber ich möchte es gerne nochmal sagen, weil ich da auch wirklich auf ein anderes Projekt ganz stolz bin. Und das ist ja jetzt auch kein Konkurrenz-Podcast in dem Sinne. Es handelt ja nicht das Wrestling. Die Leute, die letzte Woche gehört haben, wissen schon, was ich meine. Aber ich habe tatsächlich einen neuen Podcast am Start, zusammen mit dem Markus Holzer aus Wien, den man auch vielleicht im Wrestling-Business so ein bisschen kennt, auch bei Power Wrestling ein Redakteur. Ja, wir haben zusammen einen Podcast über Wrestling-ferne Themen aufgenommen, und zwar einen Nerd-Podcast über alle Nerd-Themen. Und die Folge 1 ist jetzt seit letzter Woche draußen. Die Giganten, G-I-G-G-E-E-K, wie ein Geek und dann Giganten, Idee vom Namen übrigens, also kam ja auch zum Teil von dir, Olaf.
Das ist richtig. Noch mal
ihr Hut ab, schöner Name. Ich war ja für Geek-Giganten und Olaf meinte nein. Fügst doch gleich zusammen. Ja, und das erste Thema waren die Masters of the Universe, und es ist sehr gut gelungen, er lohnt sich auch schon, er hat auch schon, wir haben schon viele Klickzahlen, also wenn ich es noch nicht gehört habe, es lohnt sich tatsächlich. Giganten Folge 1, Markus Holzer, Michael Shaggy Schwarz mit den Masters of the Universe. So viel dazu. Danke,
ja, Olaf. Ich habe es auch schon gehört. Mir hat es auch sehr gut gefallen, und ich meine, wir sind alle in den 90ern irgendwie groß geworden und wir haben da Erinnerungen dran. Also da waren auch schöne, viele Geschichten dabei, die ich auch nicht wusste. Also gerade so, und auch Sachen, die mir damals aufgefallen sind, zum Beispiel so Sachen mit den, dass innerhalb der, innerhalb der Cartoons quasi Szenen mehrfach wiederverwendet worden sind aus Kostengründen und so. Das habe ich damals, habe ich mir das gedacht, aber ja, als Kind geht man da doch etwas blauäugiger an die Sache ran. Mir ist letztens auch noch übrigens vollkommen abgeschwiffen jetzt. Ich habe mir letztens alte Folgen von Saber Rider angeschaut auf Amazon. Und da ist das ja übrigens genauso. Da hast du auch am laufenden Band dieselben Kampfszenen, nur halt teilweise in andere Hintergründe eingesetzt.
So ist das. So hatte man damals auch die Cartoons irgendwie gemacht. Aber auch bei Saber Rider ist ein mögliches Thema in zukünftigen Giganten. Aber schön, dass ich das jetzt mal erwähnen durfte nochmal. Aber eins, ich muss dir mit einer Sache widersprechen, Olaf. Du hast gerade gesagt, du bist in den 90er Jahren groß geworden. Das stimmt nicht. Du bist nur älter geworden. Kommen wir jetzt aber zum Headlock, zum Hauptthema heute. Die größten WCW-Stars aller Zeiten.
Ganz genau das. Und ihr wisst das, bei den Rankings starten wir immer mit den Honorable Mentions natürlich. Und ja, da gibt es natürlich einige, ne? Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von 10 Jahren plus. Allein für die WCW. Wir werden auch ein paar Leute aus der NWA natürlich so ein bisschen aufgreifen müssen, weil der Übergang von der NWA zur WCW, der war ja fließend Ende der 80er, Anfang der 90er. Also es wurde ja dann so peu à peu, ist ja dann eben die WCW daraus entstanden. Und deswegen, einige Gestalten sind halt dann eben in beiden Bereichen sozusagen aufgetaucht. Und da werden wir einfach mal mit anfangen, würde ich sagen. Also wir haben im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, wen packen wir in die Honorable Mentions, wer landet hier, wer landet da. Es ist natürlich nie so ganz einfach, so eine Top 10 aufzustellen. Und zum Beispiel einer, den ich erst in meiner Top 10 drin hatte, und dann gab es einen Einspruch von Shaggy, das war jemand wie ein Ricky the Dragon Steamboat, der natürlich für mich durch seine Fehde mit einem Ric Flair irgendwie da reingehört hat, aber Shaggy hat halt schon recht, also es ist eine schwierige Geschichte mit Ricky the Dragon Steamboat, aber ich hatte halt so viele gute Erinnerungen an ihn und deswegen gehörte er da auch rein, auch für seine Matches, die er gehabt hat, zum Beispiel mit einem Lord Steven Regal, mit einem Rick Rude und wie gesagt, die Klassiker mit Ric Flair, die darf man da gar nicht außen vor lassen. Und auch seine Tag-Team-Matches mit Shane Douglas an der Seite, auch da wieder ganz, ganz großer Sport, oder? Also, Shaggy, deine Erinnerungen an Ricky the Dragon
oder Steamboat? Mit Dustin Rhodes hat er ja auch eine Zeit noch geteamt. Irgendwie das, und die Zeit kann ich mich auch besonders gut erinnern. Ricky the Dragon Steamboat ist ein herausragender Wrestler und er war auch seinerzeit so ein bisschen auch voraus. Also, vom Wrestlerischen wäre er sicherlich auch viel weiter oben, aber er hat auch nicht ganz die großen Erfolge in der WCW jetzt errungen. Er war mehrmals Tag-Team-Champion, hatte auch Midcard-Titel, aber so bei den Main-Titeln hat, da ist, kann man eine Hand abzählen. Er ist ein Es ist auf jeden Fall erwähnenswert, aber ich habe ihn jetzt nicht in der Top 10 gesehen. Generell ist die Top 10-Liste ja auch so ein bisschen strittig. Also auch die Reihenfolge kann man, klar, bei den Top 3 kann vielleicht, da sind wir einer Meinung, aber ansonsten hätte man auch viele aus der Honorable Mentions noch in die Top 10 drücken können. Es war einfach so, das sind Wrestler, die für die WCW-Geschichte wichtig waren und für uns in unserer WCW-Sozialisation wichtig waren. Deswegen haben wir die einfach in die Top 10 gepackt. Und deswegen hat es ein Wiki the Dragon Steamboat nicht ganz geschafft.
Genau. Ja, wer hat es denn noch nicht geschafft, Jackie? Wer fällt dir denn noch ein?
Ja, wer es leider auch nicht geschafft hat, aber wer auch für meine WCW-Verhältnisse wichtig war, ist auf jeden Fall ein Lord Steven Regal. Ich habe den geliebt damals ich kannte ihn noch aus Deutschland, habe ich ihn auch ein paar Mal live gesehen gehabt, der war ja in Deutschland auch aktiv gewesen. Aber als er dann sich quasi nochmal neu gefunden hatte in der WCW als Lord Steven Regal mit seinem arroganten Blick und seinem Butler, den er am Anfang auch noch lange dabei hatte. Ich komme jetzt leider auch nicht auf den Namen. Ich weiß nicht, ob du der schnell einfällt, oder? Das war einfach eine tolle Zeit. Das war so ein richtig cooler, arroganter Midcard-Heel, der einfach ein guter Wrestler war, ein herausragender Wrestler, aber auch jemand, der wirklich auch unterhalten hat. Also der unterhält ja heute immer noch und der hätte sicherlich auch in der WWE dann später noch eine größere Karriere gehabt, wenn er sich nicht ein paar einigen Dingen manchmal selber im Weg gestanden hätte. Aber ein Lord Steven Regal ist einer, der auf jeden Fall erwähnenswert ist und der einer meiner absoluten Lieblinge in der WCW war.
Ich fand die Kämpfe von ihm immer furchtbar langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Time Limit Draws damals, die er dann in seiner TV-Title-Regentschaft da gehabt hat, egal ob es gegen, ich glaube, gegen Brian Pillman war da so ein Ding dabei, auch gegen diverse andere. Für mich war das war nicht mein Wrestling-Stil, den ich damals wirklich geliebt habe. Also da war ich einfach noch zu sehr jugendlicher und jemand, der die großen Aktionen sehen wollte. Ich konnte Lord Steven Regal nicht so richtig genießen. Mir fällt gerade der Name tatsächlich nicht ein. War es Sir William? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es Sir William war. Ich komme nicht mehr drauf. Ich weiß nur, dass Peter William ihn immer Pantau genannt hat,
Ja,
wegen der Melone und so. Aber
stimmt.
ich komme auch gerade nicht auf den Namen.
So hat er ihn immer genannt, das ist richtig. Nee, ich komme jetzt gerade auch nicht mehr auf den Namen, aber können wir auch nochmal nachreichen. Er wird uns schon irgendwann nochmal einfallen. Irgendjemand weiß
Das
den ja
stimmt.
auch.
Das stimmt ganz genau. Ja, jemand, der für mich auch nicht in die Liste hier reingehört hat, also die Top 10, nur in die Honorable Mentions, ist jemand wie ein Jeff Jarrett, der natürlich dann zum Ende der WCW-Zeit schon sehr prägend und dominant gewesen ist, aber davor halt eben nicht so wirklich. Und naja, sagen wir es mal so, er war später dann eben der Main-Eventer und das Zugpferd von der WCW. Und sind wir ehrlich, der hat jetzt nicht mehr wirklich viel gerissen da, oder?
Nee, natürlich nicht. Das war auch eine komische Zeit, als er dann zum Main Eventer und zum World Champion wurde. Da gab es ja auch sehr viel Backstage-Politik, die da hineingespielt hatte und so. Ich hab ihn nicht wirklich immer gern gesehen, muss ich sagen, dann in seiner Rolle.
Ja, also ich fand's, also richtig albern fand ich ja dann irgendwann sein NWO-Run quasi irgendwie. Das fand ich dann halt sehr, sehr albern. Aber ja, ich war kein nie ein großer Jeff Jarrett-Fan und wenn ich jetzt so spontan zurückdenke, kommen mir auch eigentlich relativ wenig große Matches in den Kopf. Also ich kann mich an ein sehr, sehr gutes Leitermatch zwischen ihm und Chris Benoit erinnern. Und dann wird es auch schon langsam dunkel. Also fällt dir da irgendwas ein, was man bei, ja, Jeff Jarrett irgendwie mal gesehen haben müsste. Es gab auch noch die Matches gegen Diamond Dallas Page auf dem Dreifachkäfig und so ein Blödsinn.
Ja, da war er auch irgendwie dabei. Nee, ich mochte Jeff Jarrett in der WCW nie, nie wirklich. Also ich konnte mit ihm nicht viel anfangen und die NWO, als gerade seine NWO-Zeit mit der, ja, es war die silberne NWO, auch mit den
Ja.
Harris-Brüdern und so, das war wirklich, wirklich nicht mein Fall. Und ich mochte Jeff Jarrett auch nicht so richtig im Ring. Er ist ein guter Wrestler, aber er hatte mich nie wirklich überzeugt. Tatsächlich, wenn ich an Jeff Jarrett denke, meine Lieblingszeit mit ihm war auch leider nicht in der WCW, sondern früher in der WWF als Country Star. Das Gimmick fand ich irgendwie cool mit den leuchtenden J's auf seinem Cowboy-Hut und hier mit dem Roadie, dem Road Dogg noch an seiner Seite. Das war okay, aber so ich kann verstehen, dass er im Main Event stand, aber er hat mich nie überzeugt gehabt.
Ja, du meinst, du mochtest den JEFF, JARRE, Double T, mochtest du lieber?
Ich fand den zumindest, war was Spannendes. So. Das war irgendwie was Neues. Klar war der auch ein bisschen nervig, aber irgendwie mochte ich den auf jeden Fall mehr als dann den Jeff Jarrett. Auch dann später zu TNA-Zeiten. Ich war nie der Jeff Jarrett-Fan, aber
Nee.
er ist auf jeden Fall, besser, als er oft gemacht wird. Er ist ein wichtiger Wrestler in der amerikanischen Szene und auch eine wichtige Person noch immer in der amerikanischen Szene. Aber er war nie für mich der WCW-Star. Deswegen ist er auch definitiv nicht in der Top 10.
Ja, das stimmt schon. Jemand, der es auch nicht in die Top 10 geschafft hat, ist jemand, der aber auch ein World Champion gewesen ist. Und das ist Ron Simmons. Auch da wieder passend zu Vader, den haben wir gerade eben schon so ein bisschen angesprochen. Und Ron Simmons hat damals den WCW-Titel von Vader ja auch kurz und sehr überraschend geholt, nachdem er vorher bei Doom im Tag Team war. Aber auch da, ich fand Ron Simmons bei der WCW immer. Der hat mich nicht überzeugt. Also, das ist vielleicht so ein Ding, da muss man vielleicht irgendwie Football-Fan gewesen sein oder so, dass man Bezug zu Ron Simmons gehabt hat. Ich habe mir den damals angeschaut und habe mir gedacht, so, ja, und ich habe es ja schon im Vorgespräch hier erzählt. Eine meiner prägendsten Erinnerungen an Ron Simmons ist sein Match gegen Ice Train. Und das ist ja schon sehr bezeichnend irgendwie.
An dieses Match kann ich mich gar nicht erinnern. Aber ich kann mich tatsächlich noch erinnern, wie überrascht ich war, als Ron Simmons tatsächlich den World Title von Big Van Vader damals gewonnen hatte. Vader war ja bis zu dem Zeitpunkt so das unbesiegbare Monster, der auch Leute wie Sting einfach auseinandergenommen hat und verletzt hatte. Und dann kommt so ein Ron Simmons, den ich ja auch nur aus dem Team Doom kannte, der ja noch nicht lange zu dem Zeitpunkt im Single-Bereich unterwegs war und hat bei einer normalen Show, das war jetzt nicht mal ein Großereignis, das war, glaube ich, auch eine Hausshow, wo Kameras dabei waren. Es war keine TV-Aufzeichnung. Da hat er den Titel dann gegen Vader gewonnen. Und das war eine Riesenüberraschung. Der erste schwarze World Champion. Ich weiß nicht, ob man größer mit ihm geplant hatte, aber viel mehr ist ja dann auch nicht passiert. Also bei Doom fand ich ihn cool, so als sie noch maskiert waren, auch mit Teddy Long als Manager, gerade die Fehde gegen die Legion of Doom oder auch Matches gegen die Skyscrapers, die fand ich irgendwie cool, weil es auch so die Big Men waren. Aber so als World Champion und auch später war er dann auch nicht mehr so lange dann auch wirklich im Main Event aktiv und ist ja dann auch
Ja.
relativ zeitnah dann auch als zu Farouk geworden in der WWE.
Vor allem als Modern Day Gladiator zuerst mit dem blauen Helm und dem Anzug und so. Also, meine liebste Rolle von Ron Simmons war eindeutig als Teil der APA damals zur Attitude Era. Also, das war höchste Unterhaltung, einfach dieses ja, Smash Mouth Tag Team, was dann irgendwie reinkommt und die Leute verprügelt und einfach aufmischt, weil sie es halt eben können. Das hat mir halt einfach Spaß gemacht. Und natürlich dieser Gag mit der Tür, der es ja immer gab, was die Backstage Poker gespielt haben und
Genau.
dass dann immer die Tür da stand und so.
Und warte
Das
kurz.
mochte ich.
Damn.
Genau, wenn wir hier schon bei Zitaten heute sind, dann muss man das natürlich auch bringen. Und das bringt WWE ja heute auch noch gerne. Also ich glaube, Ron Simmons wird auf ewig tantiemen durch das Wort Damn bekommen. Ja, wen haben wir denn noch, der es nicht geschafft hat? Wie kommen wir gleich noch hier? Du hast gerade angesprochen, Ron Simmons war der erste farbige World Champion. Da müssen wir natürlich auch Booker T nennen, Shaggy.
Ja, der war auch ein farbiger World Champion. Ja, aber Booker T war ja auch lange, hat schon lange die Tag-Team-Szene der WCW geprägt mit in der Seite von Stevie Ray, seinem Bruder, auch mit Sherry als Managerin in lange Zeit. Das war ein großartiges Team und die haben schon überzeugt. Allerdings, als er dann auch im Single-Bereich aktiv wurde und die Fehde gegen seinen Bruder war ganz schrecklich, davon mal abgesehen. Aber ich fand Booker cool in der Zeit. Also ich fand Booker unterhaltsam. Er war dann auch ein World Champion, dem man es dann irgendwann, als er gewonnen hatte, war ja die überraschende Sache das war ja das mit Jeff Jarrett und Hulk Hogan,
Genau.
Vince Russo Hogan hintergangen hatte. Angeblich hintergangen hatte und am Ende gab es ja noch das Match Jeff Jarrett gegen Booker T und dann wurde Booker überraschend World Champion. Ich habe mich damals gefreut. Booker war ein unterhaltsamer Wrestler, als er noch in der WCW war. Ich fand es okay, aber in die Top 10 hat er es definitiv auch nicht geschafft. Er war zwar lange aktiv, wie gesagt, meistens im Tag-Team, aber im Single-Bereich war er jetzt auch nicht so lange.
Ja, ich glaube, das Problem bei Booker T ist auch einfach, ja, dass er vielleicht auch zur falschen Zeit halt eben ganz oben an der Spitze gewesen ist, muss man so sagen. Ich meine, er hat ja alle Titel eigentlich gewonnen. Ich meine, der war TV-Champion, da kann ich mich noch gut dran erinnern und hat da auch wirklich große Matches abgeliefert. Es gab hier diese Fehde gegen Chris Benoit, den wir hier auch gar nicht vergessen sollten in der Liste. Ne? Auch der gehört garantiert mit in die Honorable Mentions dazu, auch ein ehemaliger World Champion. Aber es gab hier diese Best of Seven-Serie zwischen Booker T und Chris Benoit damals, wo echt für die damalige Zeit sehr, sehr starke Matches rausgekommen sind. Aber ich glaube, wenn ein Booker T vielleicht ein paar Jahre früher WCW-Champion geworden wäre, also wirklich als die WCW noch richtig stark war, ich glaube, dann hätten wir auch einen ganz anderen Blick auf ihn. Und so ist er halt eben, ja, also meine Erinnerung an Booker T ist halt immer, dass WCW halt so ein bisschen versucht hat, so Rocks zu kopieren. Und das hat man ja auch ganz offensichtlich versucht, ne? Und dadurch hat es Booker T nie irgendwie geschafft, mich zu erobern, um es mal so zu sagen. Also ich fand ihn als Techniker und so alles okay, aber es war nie jemand, der mich irgendwie emotional mit abgeholt hätte.
Man hatte halt die ewig gleichen Namen wie Hulk Hogan und so weiter satt. Man wollte einfach neue, frische Main-Eventer sehen und da kam Booker T, also auch für mich eigentlich gerade richtig, aber doch auf jeden Fall ein bisschen spät, weil die WCW danach auch nicht mehr so lange existiert hat. Gut, es waren noch ein paar Jahre, aber die letzten Jahre waren ja auch nicht unbedingt die besten der WCW, muss man sagen. Ein kleiner Fun-Fact noch zu Booker T. Kurz bevor Harlem Heat als Harlem Heat debütiert sind, hatte man die Idee, ja, ihn und sein Bruder Stevie Ray als Tag-Team debütieren zu lassen, als mit einem Sklaven-Gimmick. Ja? Die sollten tatsächlich, ein Colonel Robert Parker sollte die beiden an Ketten zum Ring führen und so weiter. Das war die Ursprungsidee. Zum Glück hat man das fallen lassen. Wer weiß, wie die Karriere von Booker ja dann weitergegangen wäre.
Ja, oh ja. Fallen lassen passt natürlich dann auch zu Bookers erstem richtig großen Auftritt damals. Da war er ja auch mit dabei bei der legendären Vignette vom Shockmaster. Da stand er doch auch im Tag-Team zusammen mit seinem Bruder und Sid und Big Van Vader damals, als der Shockmaster durch die Wand gebrochen ist bei Flair for the Gold damals.
Die Papierwand, ja, das ist ein witziger, das haben wir letzte Woche kurz erwähnt irgendwie, witzige Geschichte auf jeden Fall.
Es gibt doch auch das Interview, wo Booker T versehentlich Nigger sagt, irgendwie sowas, war es nicht auch irgendwie so? Es gibt auch ein Interview, wo er es irgendwie sagt und dann so in dem Moment, wo er es ausspricht, so nein, und die Faust im Hintergrund bald. Ich meine, irgendwie sowas war da.
Naja. Aber man kann nicht Booker T erwähnen, ohne zu sagen, dass er aktuell zum Glück ja nicht mehr als Kommentator bei WWE aktiv ist. Zumindest das nicht mehr als Hauptkommentator. Und das ist echt eine Riesenerlösung. Der Coach ist jetzt nicht unbedingt der beste Kommentator, aber jeder ist besser als Booker T am Kommentatorenbild. Das muss ich auch mal sagen.
Ja, das stimmt. Wir haben auch sehr viel über Booker T geschimpft, irgendwie über die letzten Jahre. Der Coach ist auf jeden Fall besser. Also mir reicht schon, dass da eine andere Stimmfarbe in mein Ohr röhrt. Aber Booker T war genauso wie auch zum Beispiel ein Randy Savage. Ich fand auch ein Randy Savage als Kommentator echt unausstehlich. Also das sind einfach so Stimmen, die sollten nicht kommentieren, die sollte man nicht 3 Stunden am Stück hören, sondern das sind einfach Stimmen, die sind okay für eine 30-Sekunden-Promo und dann vergisst man sie nicht. Aber nicht als Kommentar. Das muss echt nicht sein. Wer hat es denn noch nicht geschafft? Also ich habe da noch so einen Namen der älteren Garde. Ich sag mal so Namen wie ein Terry Funk, die haben es nicht geschafft. Auch ein Harley Race, also quasi die doch die NWA-Fraktion, die haben es nicht geschafft, Shaggy. Hast du irgendwelche Erinnerungen an diese Leute? Weil ich habe, ehrlich gesagt, kaum NWA-Zuschauerinnerungen, muss man sozusagen. Nur halt jetzt quasi nachgeholt ein paar Sachen.
Ich habe noch Terry Funk noch zu NWA-Zeiten gesehen und eines der ersten Großereignisse, was ich irgendwie zumindest geschaut habe, ausschnittsweise, da hab mir damals die Videokassette aus der Videothek noch geholt. Das war, glaube ich, Starcade 88 oder 89. Und da stand ein Terry Funk im Main Event an der Seite von Quaid Muta gegen Sting und Ric Flair. Ich glaube, so war das. Das war die Fehde noch mit Flair. Ich glaube, in diesem Käfig, im Thunder Cage oder so, einem ganz besonderen Käfig. Und da habe ich Terry Funk dann auch noch so ein bisschen lieben gelernt, auch die Zeit. Er war ja auch noch, bei Ketchup hat man ihn ab und an mal gesehen, die alten NWA-Sachen. Der war schon super, der hatte schon irgendwie eine besondere Ausstrahlung. Aber so die meisten Funk-Bilder und Kämpfe, die ich gesehen habe, waren natürlich aus der späteren Zeit. Deswegen habe ich ihn auch nicht so in Erinnerung. Und Harley Race, den kennen wir zwar eigentlich auch besser dann nur noch als Manager von Vader, so, aber als Wrestler selber. Da habe ich auch nur Ausschnitte später gesehen, aber auch teilweise Kämpfe aus der WWE-Zeit, aber aus der NWA-Zeit habe ich ganz, ganz wenig von Harley Race leider gesehen. Aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Name, ein riesen World-Champion gewesen in der NWA.
Ja, also Terry Funk, also wenn man da einen Kampf meiner Meinung nach gesehen haben muss, ist es das Match gegen Ric Flair. Das war bei Clash of the Champions 9 damals. Und das war ein I-Quit-Match. Und das war ein unglaublich hart geführtes Match. Und das ist mir auf jeden Fall auch im Gedächtnis geblieben. Und das ist auch so einer der Kämpfe, wo ich dann verstehen kann, so ja, dafür dafür vergöttern heute noch Leute einen Terry Funk, weil er war damals ja einfach der komplett wilde und durchgedrehte Texaner, der seine Gegner da durch den Fleischwolf gedreht hat, mehr oder weniger. Und Ric Flair hat natürlich da das perfekte Gegenstück zugebildet, ne? Und Harley Race, ja, galt ja lange Zeit als einer der besten Wrestler der Welt, ne? Achtfacher NWA-Champion, deswegen müssen wir ihn hier nennen, aber in der WCW, du hast es gerade schon angesprochen, hat er eigentlich klassischerweise keine große Rolle gespielt und deswegen nennen wir ihn eigentlich auch eher hier so der Vollständigkeit halber. Er hat natürlich große Fäden gehabt, auch mit einem Ric Flair, mit einem Jack Briscoe und so weiter und so fort, also das ist ein großer Name, aber für die WCW halt eben eher als Manager bekannt. Aber man darf ihn halt trotzdem nicht einfach so über Bord fallen lassen, sage ich einfach mal. Über Bord fallen lassen darf man auch nicht ein Vater-Sohn-Paar quasi. Also Dusty und Dustin Rhodes, die ja beide sowohl bei der NWA als auch bei der WCW ihre Spur hinterlassen haben. Und NWO ist noch nicht mal falsch, weil Dusty Rhodes war ja auch eine Zeit lang bei der NWO. Also ganz verkehrt war das jetzt noch nicht, mein kleiner Versprecher hier. Ja, Dusty Rhodes natürlich auch in der NWA. Sehr, sehr erfolgreich, auch da die Fäden mit den Four Horsemen natürlich darf man nicht vergessen, die Fäden mit Flair darf man nicht vergessen und Dustin Rhodes ja dann auch gerade zum Anfang der WCW-Ära ja auch ein sehr prägender Charakter und sehr prägender junger Star bei der WCW, oder Shaggy?
Ja, ist ja kurz zuvor, da hat er ja ein paar Kämpfe an der Seite auch seines Vaters bei der WWF damals gehabt noch. Ich erinnere an die Kämpfe gegen Teddy Biasi und so, diese kurze Zeit. Tauchte dann bei der WCW auf und hat da tatsächlich bleibenden Eindruck hinterlassen im Tag-Team-Bereich, aber auch im Singles, im Midcard-Bereich. Das war ein Wrestler, der damals der Zeit seinen Stempel aufgedrückt hat. Ich habe schon gesagt, an der Seite von Ricky Dragon Steamboat war er sehr erfolgreich mit Barry Windham zusammen und auch gegen Barry Windham gab es krasse Kämpfe von Dustin Rhodes. Ja, und ich weiß, dass du ein ganz besonderer Fan von dem Natural Dustin Rhodes Gimmick warst, besonders von der Theme, die der Olaf jetzt gleich nochmal ansingen darf.
They call him the Natural, genau. War das damals. Sing, ja, das war super.
Sing doch mal.
Das mag ich nicht, weil ich wollte auch noch gleich auf jemand anders raus, dessen Theme ich noch viel lieber mochte als das von Dustin Rhodes. Aber du hast schon recht, also er war halt da, man hat gemerkt, dass die WCW am Anfang halt extrem auf ihn gebaut hat und ihn da auch sehr stark dargestellt hat. Natürlich auch eben in dem Fahrwasser, dass dieser Name Dusty Rhodes natürlich noch so bekannt gewesen ist. Es gab dann ja auch, wir erinnern uns aber auch so an so Matches wie ja hier das, wie ist das Match nochmal auf der Ladefläche gegen Blacktop Bully?
Ich weiß
es nicht. Das
King of the Road Match. Das King of the Road Match.
Zum Beispiel. Es gab auch den, das legendäre Wargames Match mit den Nasty Boys und Dusty und Dustin Rhodes gegen das Stud Stable damals. Also, auch das darf man nicht vergessen. Also, das war auch, ich habe mir letztens nochmal angeschaut. Beides übrigens. Also, sowohl das King of the Road Match als auch dieses beschissene Wargames-Match und das ist hart anzuschauen. Und ich glaube, ich habe schon mal erzählt. Ich war damals, als Fall Brawl damals dann übertragen worden ist, da war ich mit meinen Eltern im Urlaub, irgendwie Herbstferien oder so, und dann hatte ich mir das aufgenommen und ich wusste nicht, was die Karte ist, aber ich wusste halt, dass es wieder einen Wargames-Match gab und habe mir das dann angeguckt und habe halt wieder den ganzen Urlaub hindurch gesponnen, was das irgendwie für ein geiler Kampf sein müsste, der da stattfinden muss in diesem Käfig. Und dann ist es Dusty und Dustin Rhodes an der Seite der Nasty Boys gegen den Stud Stable.
Aber noch mal eine kurze Frage zu Dustin Rhodes. Der hat ja eine sehr interessante Karriere hinter sich. Wo kann ich denn mehr über Dustin Rhodes Karriere erfahren, Olaf?
Genau, wir haben natürlich da auch auf Patreon einen Karriere-Rückblicks-Podcast bei den Helden aus der zweiten Reihe gemacht. Auch da wieder Shaggy und ich, die da wirklich die Geschichte von Dustin Rhodes und Goldust und The Artist Formerly Known as Goldust da einfach nochmal Revue passieren lassen. Weil auch Dustin Rhodes ist ein absolut verdienter Wrestler und gerade das Goldust-Gimmick war sehr, sehr wichtig und halt eben auch sehr skandalös auf eine gewisse Art und Weise. Und das sprechen wir da halt nochmal durch, auch welche Bedeutung dieser Charakter eben gehabt hat.
Da haben wir auch besprochen, dass Dustin Rhodes ja später nochmal kurz in der WCW war. Die Seven-Geschichte. Ja. So.
Das hatte ich fast vergessen. Ja,
da wollen wir aber den Mantel des Schweigens drüber hüllen jetzt aktuell. Aber wir haben noch zwei ganz wichtige Namen vergessen, die eigentlich in die Top Ten gehören, aber in die Top Ten konnten wir nur, ja, dadurch, dass wir können ja gleich die Top Ten erklären, da haben wir leider nur 30 Namen in der Top Ten. Deswegen haben die beiden nicht mehr eingepasst. Einer der wenigen Stars, die WCW wirklich herausgebracht hat, muss man sagen. Neben Goldberg gibt es einen Namen, der nur aus der WCW-Geschichte kommt. Und das ist natürlich auch jemand
Der
wie
Maestro.
der Maestro und Quivi. So. Nein, ich meine natürlich Diamond Dallas Page. Der hat ja auch eine lange Verbindung mit der WCW, da auch als Manager lange angefangen. Als hier mit dem Diamond, als Anführer der Gruppierung. Und hatte dann halt so Leute wie Scott Hall damals noch gemanagt, später auch noch so Leute wie Kevin Nash. Ich glaube, über Kevin Nash ist er sogar zum Wrestling gekommen, war dann lange aber auch sowas wie ein Edeljobber und hat sich dann langsam hochgearbeitet, bis er tatsächlich ein Main Eventer wurde und würdiger World Champion dann auch. Das war ein Star und der war zu der Zeit wirklich over.
Ja, absolut. Also gerade die Fehde natürlich mit der NWO hat ihm da extrem geholfen. Ne? Also da, er hat ja da auch einfach eine totale Verwandlung durchgemacht. Und da gibt es ja auch so Interviews, wo er halt gesagt hat, so ja, als er dann eben seine ersten Auftritte gehabt hat, da wusste man gar nicht so genau, was er sein wollte. Wollte er irgendwie einen, also er kam ja eigentlich aus dieser, glaube ich, aus dieser Türsteher-Szene irgendwie, aber war halt ein großer Typ irgendwie. Und ja, dann sah er halt eben aus, also wie so eine Mischung aus Pimp und Türsteher und Wrestler, der dann irgendwie aber auch der einen Pelzmantel getragen hat, eine Zigarre getragen hat, der auch eine Frau dabei gehabt hat, die dann auch nur die Zähne hochgehalten hat und all sowas. Also, das hat eigentlich alles gar keinen Sinn gemacht. Und je minimalistischer dieser Charakter halt eben geworden ist, umso besser hat er auch funktioniert. Und dann gerade in dieser NWO-Fehde, wo es ja darum geht, ob er sich der NWO anschloss oder nicht. Und letztlich war ja auch ein Diamond Dallas Page der Erste, der wirklich einen entscheidenden Treffer gegen die NWO damals hat setzen können, die ja dann ja ihm das T-Shirt gereicht haben, er hat es angezogen und hat dann eben, glaube ich, Scott Hall zuerst den Diamond Cutter verpasst. Und in dem Moment, da ist ja die Halle ausgerastet damals und da war er ein Star und er hat ja auch dann Events geheadlined. Man hat ihm ja dann auch, ja, wie soll man sagen, das Vertrauen geschenkt, Prominente durch Tag Team Matches zu führen. Ne? Also Karl Malone zum Beispiel damals und da auch so jemand wie ein Jay Leno waren an seiner Seite. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall da gut gezogen, sagen wir es einfach mal so. Und er war auch jemand, der zum Beispiel auch aus Goldberg das wahrscheinlich beste Match aus Goldbergs Karriere irgendwie da aus ihm rausgeholt hat,
Ja,
würde ich jetzt mal sagen.
unterstreiche ich so, wie du es gesagt hast. Das Match gegen Goldberg war schon echt ein gutes Match. Also,
Ja.
und das Diamond Dallas Page, der am Anfang ja auch kein wirklich guter Wrestler war, so ein guter Wrestler und so ein wichtiger Wrestler auch für die WCW wurde, das ist schon eine große Sache.
Ja, auch da wieder. Ne? Wir haben letztes Mal, beziehungsweise vorletztes Mal, noch über die Bedeutung des RKOs geredet. Also, Diamond Dallas Page benutzt ja, oder hat den ja letztlich da erfunden, den er nicht, er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn quasi im Mainstream berühmt gemacht. Das ist, der ist ja, glaube ich, von Johnny Ace, glaube ich, zum ersten Mal verwendet worden. Das ist ja der Ace Crusher quasi. Das war halt eben auch ein Finisher, den die Leute sehen wollten und der absolut glaubwürdig gewesen ist und eben noch dieses Überraschungsmoment mitgebracht hat. Also ich kann mich auch noch daran erinnern, wo er dann zum Beispiel den Diamond Cutter dann gegen den Giant gezeigt hat, aus dem Chokeslam heraus und sowas. Und solche Aktionen, dass quasi Finisher durch Finisher gekontert werden, hattest du in der damaligen Zeit halt eben nicht so oft. Und das hat natürlich dann auch wiederum den Charakter eines Diamond Dallas Page ausgemacht, plus er hat auch noch, der hat ein natürliches Charisma einfach. Das bringt er einfach mit sich und das kann man auch nicht lernen. Das hat er einfach gehabt. Und der hat ein bisschen gebraucht, bis er im Ring warm geworden ist, aber dann war er halt richtig geil. Ich mochte Diamond Dallas Page damals unglaublich gern, muss ich sagen.
Total. Und der Diamond Cutter war, wie du gesagt hast, total over. Also ich kannte keinen Move seit dem DDT Anfang der 90er, der so over war wie der Diamond Cutter. Das
Ja.
muss man ganz ehrlich sagen. Und der Unterschied zum RKO ist natürlich, dass man den RKO out of nowhere zeigen kann.
Ja, da war. Aber was mir beim Diamond Cutter auch noch, was ich da auch noch sehr interessant fand, war auch immer diese Ankündigung. Das kennt man halt bei jedem Wrestler, dass er seine Aktion groß ankündigt. Und bei Diamond Dallas Page war es halt auch so, dass er halt eben diese nicht nur so eine kleine Geste gemacht hat, sondern diese große Geste und dieses Viereck quasi, die Raute geformt hat, so für den Diamond Cutter und so.
Dreieck.
Das war schon sehr clever. Der war schon ein bisschen weiter voraus als manch anderer Wrestler da.
Ja, der Diamond Cutter, das war schon auf jeden Fall Diamond Dallas Page hat's, der gehört eigentlich auch in die Top 10, aber irgendwie haben wir ihn nicht mehr untergebracht, sagen wir es mal so.
Ja, man kann halt nicht alle unterbringen. Also, ihr merkt ja auch, wir haben, glaube ich, noch nie so viele Honorable Mentions gehabt, weil wir einfach jeden unterbringen wollten. Deswegen, ich frühstücke jetzt einfach mal zwei ganz schnell ab.
Glacier.
Ja, genau, Glacier und Mortis. Nein, ich einen, den ich absolut geliebt habe, und der die beste Musik gehabt hat bei der WCW, das war natürlich Ravishing Recruit mit He's Simply Ravishing, weil das ist das beste Theme-Song, was es im Wrestling gibt.
Dann sing mal.
Da lege ich mich fest. Nein, das singe ich nicht. Dafür ist meine Stimme zu tief, weißt du? Weil, also ich fand noch nicht mal Rick Roots, ja, wie soll man sagen, seinen In-Ring-Style noch nicht mal so gut, aber ich finde, der Typ hat einfach alles mitgebracht, was ein Catcher mitbringen muss. Der sah halt total beeindruckend aus, der war ein absolut überzeugender Heel, der hatte einen coolen Finisher gehabt und der hatte auch noch ein cooles Entrance gehabt. Also ich habe mich immer drauf gefreut und der hat auch noch teils wirklich gute Matches abgeliefert. Also ich erinnere mich an tolle Matches gegen den Ric Flair zum Beispiel, auch gegen den Dustin Rhodes, auch gegen den Sting natürlich. Also das war für mich eine ganz große Nummer. Und ein zweiter, den ich hier noch nennen möchte, ist ein Cactus Jack, den man auch noch einfach nicht vergessen darf. Nicht wahr, Shaggy?
Auf jeden Fall darf man den noch nicht vergessen. Der hat auch Anfang als Jobber noch angefangen bei der NWA, WCW und hat sich ja auch hochgearbeitet. Aber man hat ihm eigentlich nie den Respekt gebracht, den er eigentlich verdient hätte, weil er wirklich ja auch seinen Körper kaputt gemacht hat durch viele Matches. Die Fehde gegen Vader letztendlich hat ihn dann nochmal, hat er, glaube ich, gezeigt, was für ein Typ einfach Cactus Jack ist, und er hat ihn dann auch bei den Fans unglaublich overgebracht. Aber nochmal zu Recruit, der ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Charakter, an den habe ich eigentlich auch nicht gedacht, aber gerade in der frühen Zeit der WCW hat er eine enorm wichtige Rolle gespielt. War Main Eventer, glaube ich, war Mitglied der Dangerous Alliance doch auch, quasi der wichtigste, das größte Mitglied im Grunde. Aber auch so, was ganz wichtig war, sicherlich war, er war ja dann wieder bei der WWE, da Mitglied der D-Generation X, aber dann sein plötzlicher Wechsel zur NWO.
Ja, genau, also, weil letztlich war es ja so, dass er einer, glaube ich, der Einzige war, der quasi, war nicht sogar am selben Abend quasi bei WWE und bei der WCW?
Genau, der hat die WWF-Folgen damals, das war eine Aufzeichnung und da war er noch quasi im Bild und die WWF wusste aber nicht, er hatte, glaube ich, immer nur pro Auftritt einen Vertrag quasi, hat dafür Geld bekommen, wusste nicht, dass er sich mit der WCW inzwischen geeinigt hatte und tauchte dann plötzlich am gleichen Tag, als da ausgestrahlt wurde, als neues Mitglied der NWO auf.
Ja, also das ist schon ein wichtiger Charakter auch und einfach auch ein, und zwar ein Star, das muss man auch mal ganz klar so sagen, Rick Root war ein Star und auch da, auch über den müsste man mal einen Podcast machen, also Helden aus der zweiten Reihe, so ein Rick Root, der wird da auch perfekt reinpassen und nicht nur, weil er ein tolles Team hat, sondern auch, weil er so ein toller Typ war und wie du schon gesagt hast, eigentlich auch ein Wrestler, der auch dazu wenig Respekt bekommen hat, genauso wie auch ein Cactus Jack. Ne? Also Cactus Jack, der war, glaube ich, nur Tag-Team-Champion bei der WCW, an der Seite von Kevin Sullivan auch noch irgendwie. Ja. Und das war schon nicht besonders cool, aber der hat auch tolle Matches abgeliefert. Also ich glaube, jeder erinnert sich an das Match von Beach Blast damals gegen Sting zum Beispiel. Es gab auch noch das, was war das damals hier? Das Match gegen Vader natürlich, bei Halloween Havoc damals. Es war kein Last Man Standing Match, das hieß irgendwie anders, aber ich komme gerade nicht drauf.
Ähnliche Regeln auf jeden Fall.
Genau, ne, wo es dann am Ende mit dem Taser zugange hing und Cactus Jack Vader mit einem Kaktus niedergeschlagen hat. Ja, das sind zwei Leute, die da absolut auch in die Liste eigentlich mit reingehören, aber wir können nicht alle jeden mit reinnehmen und jedermann, der es auch nicht geschafft hat, sondern der eigentlich auch erst bei der WWE hinterher richtig Ruhm geerntet hat, ist Eddie Guerrero, Shaggy.
Ja, Eddie Guerrero hat sicherlich in der WCW. Erst, da hatte man nicht so auf die Cruiserweights gesetzt. Die erwähnen wir später übrigens, man kann es ja schon mal spoilern, die werden wir später nochmal erwähnen, die Cruiserweights. Aber auch da, er wurde eher in der Cruiserweight-Szene eingesetzt und als er merkte, dass er auch wirklich unzufrieden ist, gab es ja noch die Geschichte mit der Latino World Order, die er auch nochmal bekommen hat. Aber es war eher tatsächlich der Cruiserweight-Titel oder später auch mal der TV-Titel, um die er antreten durfte. US-Champion war er dann auch mal. Aber so richtig hatte man nie das Vertrauen in Eddie Guerrero und da hat man schon eigentlich schon gesehen, was in Eddie Guerrero eigentlich steckt. Aber so richtig groß geworden ist er natürlich erst dann in der WWE. Auch da am Anfang dachte man, hatte man auch nicht wirklich auf Eddie gesetzt. Aber er hat aus der Radicals-Truppe, die damals, er war ja eine kleine Gruppe von WCWlern, die zur WWE gegangen sind, hat er dann einfach sich gleich offenbart, dass er das meiste Charisma hatte. Und wrestlerisch ist ja außen vor. Da gibt ja keinen wenig Wrestler, die besser sind als Eddie Guerrero. Aber seine große Zeit hat er tatsächlich später. Aber ein anderer Wrestler, den du gerade erwähnt hattest, der ist eigentlich auch wichtig für die WCW-Geschichte. Das ist jemand wie Kevin Sullivan. Der war als Wrestler, nicht nur als Leader des Dungeon of Doom vielleicht, aber er war auch als Wrestler, war er lange bei der WCW, aber auch Backstage hat er ja auch lange, war auch nur Chefbooker eine Zeit. Er hat auf jeden Fall auch die WCW, frühe WCW, sehr geprägt.
Du darfst nicht vergessen, der war nicht nur im Dungeon of Doom, der war auch bei den Three Faces of Fear übrigens.
Okay.
So, wollte ich mal so erwähnt haben mit Avalanche und dem Butcher damals. Der Butcher, Ed Leslie.
Ja, den haben wir jetzt nicht in die, es hat es auch nicht zu Honorable Mentions geschafft, leider.
Nee, also wir hätten noch den Booty Man im Angebot, aber ich weiß es nicht genau, ob wir den noch
mit reinnehmen wollen. Was mit
dem Zodiac? Ja, der Zodiac, yes or no, yes or no. Der konnte sich nicht entscheiden, ob er Honorable Mention oder Top Ten sein wollte, deswegen war er ganz raus.
Aber wir sollten langsam zu Top Ten kommen, aber einen wichtigen Wrestler, der es auch nicht in Top Ten geschafft hat, habe ich leider noch parat, der auch World Champion war und auch Main Eventer und auch über Jahre lang eine wichtige Rolle bei der WCW gespielt hat, aber auch eine ganz
Vince Russo.
Eine ganz wichtige Rolle. Ja, der hat auch eine Rolle gespielt bei der WCW.
Der war auch World Champion. Ja,
der war auch World Champion. Aber und jemand, der früher World Champion war und jemand, der einen ganz überraschenden Auftritt bei der ersten Nitro-Folge hatte, und zwar ist es Lex Luger. Olaf, deine Erinnerung zu Lex Luger?
Lex Luger, bei Lex Luger muss ich immer an die WrestleMania 10-Geschichte denken, ehrlich gesagt. Natürlich, aber das ist eine andere Geschichte. Lex Luger ist natürlich ein großer Star gewesen damals, ne? Und wie du gerade schon gesagt hast, also er ist ja dann bei der ersten Nitro-Folge rübergekommen von der WWF zur WCW und stand dann einfach da und hat aber für mich nie so diesen absoluten Main-Event-Status gehabt. Für mich war das immer ein guter Mitkader irgendwie, aber dieser erste Moment, als er dann da gewesen ist, der war halt schon cool, hat dann auch sehr lange Fehde natürlich hinterher mit Hulk Hogan gehabt, mit der NWO und sowas. Und dann natürlich gegen Ende seiner Karriere dann als der große Flexer natürlich, ne? Das gehört ja immer bei ihm mit dazu. Ja, das war ein wichtiger Charakter für die WCW, auch in der Anfangsphase natürlich, US-Champion. Da erinnere ich mich ganz gern. Kannst du dich an dieses Match gegen Stan Hansen erinnern?
Leider nicht, nein.
Also, es gibt das Match gegen Stan Hansen und da flüchtet Lex Luger nachher, glaube ich, aus dem Ring, weil er mit Stan Hansens Art nicht umgehen kann. So,
schwupps. Kann mich leider nicht erinnern. Nee, aber tatsächlich denke ich noch an eine ganz frühere Zeit von Lex Luger zurück. Und zwar war er dann, das war Ende der 80er, Anfang 90er noch, da war er ein fieser, arroganter Heel. Klar, mit seinem Körperbau hat sich das irgendwie so ergeben. Aber dann als Ric Flair, der war eine Zeit Face, als Ric Flair dann die Four Horsemen wieder vereint hatte und der Nummer 1 Heel war, hat sich Lex Luger damals auf die Seite der Guten irgendwie gedreht. Und da war ich schon sehr überrascht. Also fand ich eine Zeit auch ganz schön cool, zusammen mit seinem, ja, kann man sagen, das sind ja beste Freunde, Sting als Tag-Team gegen die Four Horsemen damals, das war eine coole Fehde.
Ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal mit der Top 10 durch, weil wir haben jetzt so lange über die Honorable Mentions geredet, jetzt wollen wir mal hier zur Sache kommen. Auf Platz 10, ich habe es schon angekündigt, ist ein Mensch, den haben wir in den Helden aus der zweiten Reihe auf Patreon bedacht. Es ist niemand Geringeres als Big Van Vader. Ja, Shaggy, kurz zusammengefasst, was macht ein Big Van Vader für dich aus?
Das war einfach eine Maschine. Also ich habe sein Debüt damals gesehen gegen Tom Senk, 91, glaube ich. Der kam rein und hat Tom Senk zerstört. Und Tom Senk war ja nicht irgendwer, das war jetzt nicht unbedingt Edeljobber, das war schon ein Mitkader. Und der wurde einfach von Big Van Vader zerstört. Der kam mit seiner Maske raus, mit der Maske, mit dem Rauch, der da rausgestiegen ist. Das wäre für mich ein ganz, ganz neuer Charakter, der einfach sofort eingeschlagen hatte. Ja, der hatte die Kraft eines Bullen, Bullpower, ja, so hieß er ja auch vorher, aber das war einfach ein guter Wrestler, der auch sehr, ja, beweglich war für seine Verhältnisse. Also ich würde sagen, wirklich, das habe ich auch im Patreon gesagt, dass er einer der besten Big Men aller Zeiten ist, wenn nicht sogar der beste Big Man. Was der alles konnte auch, das ist einfach unglaublich. Der war ja auch lange Zeit World Champion und ein dominierender World Champion mit einem Sting als Face, der ihn gejagt hat, das war schon eine richtig interessante, spannende Zeit.
Ja, also Vader war, glaube ich, mein erster Lieblings-Heel, um es mal so zu sagen. Ich glaube, das war wirklich der erste Heel, wo ich gesagt habe, den finde ich richtig geil. Also wir haben Vader Camp immer extrem imponiert. Also da war diese Härte, die er halt eben mitgebracht hat, aber auch gleichzeitig eben diese Wucht und Agilität, die du bei einem Big Man dieses Formats, gerade in der damaligen Zeit, das hattest du einfach nicht. Ne? Ich meine, das war ein Mann 1,93 groß, teilweise bis zu 200 Kilo schwer, mal mehr, mal weniger, ich würde mal sagen so um die 160 bis 180 zu seinen besten Zeiten. Und der hat da einfach bei der WCW abgerissen. Und mit Sting hat er halt eben das perfekte Gegenstück gehabt. Dann eben gab es auch die legendären Kämpfe natürlich mit einem Ric Flair, Starrcade 93 damals, also wer mal ein wirklich tolles Ric Flair-Match sehen möchte, das gehört auf jeden Fall dazu. Also, er hatte gar nicht mal so eine lange Karriere, aber das war eine Karriere, die hat auf jeden Fall, ja, wie soll man sagen, die hat beeindruckt. Sagen wir es einfach mal so. Und da sind tolle Matches bei rausgekommen. Wir haben es auch schon gerade gesagt, auch gegen jemanden wie den Cactus Jack. Das waren ganz besondere Kämpfe. Vor allem, es war auch eben immer eine ganz besondere Härte, wenn Big Van Vader im Ring gestanden hat. Und deswegen hier auf Nummer 10. Wer mehr über Vader hören will, also ihr hört es, wir schwärmen ja hier. Und das könnt ihr gerne bei den Helden aus der zweiten Reihe tun. Das macht wirklich Spaß. Und es gibt genug gute Kämpfe auch im Network, die man sich anschauen kann. Selbst, und Shaggy, du hast noch eine ganz besondere Vignette, die man sich von Vader anschauen müsste. Die wollen wir hier nicht vorenthalten.
Ja, habe ich ja letzte Woche bei den Guilty Pleasures schon ja ein bisschen ausführlicher behandelt. Aber ja, wenn ihr die Guilty Pleasures noch nicht gehört habt, hört sie euch nochmal an, weil das ist diese Vignette am Strand zusammen mit Sid und Sting und dem British Bulldog. Das ist vielleicht mein Lieblingssegment aller Zeiten, weil das ist so viel Trash auf einmal. Das, ja, das gab es, glaube ich, nie wieder und wird es auch nie wieder geben. Ich habe dieses Segment bis heute nicht verstanden und ich glaube, Olaf auch nicht. Ich glaube, niemand versteht dieses Segment so richtig. Aber hört euch das Guilty Pleasures von letzter Woche nochmal an. Da wird ausführlich noch ein bisschen darüber berichtet.
Genau, und nicht zu vergessen, also auch das White Castle of Fear, ja, also das Ding. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Also es gibt, so beeindruckend Vader war, so viel Blödsinn musste auch manchmal mitmachen, aber trotzdem einer der besten Big Men aller Zeiten und deswegen unsere Nummer 10. Auf Nummer 9 ist gar nicht mal unbedingt ein aktiver Wrestler, sondern ein offizieller Shaggy, offizieller und Kommentator.
Ja, eigentlich ja erst Kommentator, jemand, der von der Bedeutung für die WCW eigentlich natürlich auch viel höher hätte sein können und vielleicht müssen, meiner Meinung nach. Das ist aber auch jemand, der auch sehr umstritten war und ist immer noch, aber ohne ihn, wer weiß, ob die WCW so einen Boom gemacht hat. Zumindest hat er es geschickt geschafft, den Boom auf sich zu drehen und auch die Idee der NWO auf sich zu beziehen. Wir reden hier von niemand geringerem als Eric Bischoff.
Genau, also man weiß ja, Eric Bischoff wollte ja eigentlich ursprünglich zur WWF damals. Es gibt ja so Bewerbungsvideos, wo er dann da eben in Stanford gewesen ist und ich glaube, ein Interview mit einem Besenstiel halten musste. Das hat dann nicht so funktioniert, die wollten ihn dann nicht. Dann hat er gesagt, ja, scheiß drauf, gehe ich halt zur WCW. Und er hat sich ja dann relativ geschickt einfach da in die Hierarchie nach oben gedrängt, muss man ganz klar so sagen. Das war ja, wir haben ja auch schon mal einen WCW-Podcast gemacht. Den kann man sich auch nochmal bei uns im Feed natürlich anhören. Und da, es ist ja wirklich so gewesen, dass damals, Anfang der 90er, regierte ja bei der WCW das Chaos und die haben halt irgendjemanden gesucht, der halt eben nicht nur kommentiert, sondern der auch ein bisschen die Verantwortung übernimmt und keiner wollte es haben. Und Eric Bischoff hat gesagt, ja klar, dann mache ich halt hier den Executive Producer, glaube ich, war er damals, weil ich mir jetzt nicht komplett vertue. Und ja, von da an begonnen, ja, hatte dann eben eine große Karriere hingelegt. Natürlich mit der Unterstützung eines Ted Turner, der ihm entsprechend das Geld zugeschustert hat, konnte er natürlich da ja einkaufen, wie er lustig war, und hat die größten Talente, die damals verfügbar waren, zur WCW geholt. Die Geschichte, klar, mit der NWO, mit dem Stable War, das war natürlich geklaut. Es gibt auch andere Gerüchte, die besagen, dass zum Beispiel auch ein Kevin Nash da maßgeblicher dran beteiligt war an dem ganzen NWO-Angle, aber sei es jetzt mal drum, ne, es ist, wie es ist. Trotzdem ist halt Eric Bischoff jemand, der ja sowohl am Mikrofon als auch hinterher dann eben in einer großen Onscreen-Rolle natürlich auch, ist ja auch irgendwann zur NWO geturnt. Er ist ja erstmal von den Outsiders ja durch den Tisch gepowerbombt worden oder beziehungsweise durch die Bühne gepowerbombt worden damals. Und der dann auch hinterher dann unfassbar nervige und langweilige Promos gehalten hat, die meiner Meinung nach mit dazu beigetragen haben, dass die Leute irgendwann die NWO satt gehabt haben. Also Shaggy, ging dir das nicht auch damals so? Ich erinnere mich an eine ganz schreckliche Promo, wo er halt eben auf einem Motorrad im Ring saß und gesagt hat, wie geil er ist und das über 20 Minuten lang.
Ja, er fand sich halt auch wirklich geil und das hat er halt auch allen Leuten bemerkbar gemacht. Also das ging mir auch total auf die Nerven. Ich konnte dann auch irgendwann nicht mehr sehen und es war vor allem immer das Gleiche auch. Immer diese gleichen, ich bin Eric Bischoff, ich bin einfach der Coolste. So liefen die Promos einfach ab und das konnte ich dann auch irgendwann nicht mehr ertragen. Auch dann, als er angefangen hat, auch zu kämpfen, er hatte ja auch einige Kämpfe dann im Ring. Da möchte ich auch lieber nicht drüber reden. Also, aber gut, Eric Bischoff hat auf jeden Fall eine wichtige Bedeutung für die WCW gehabt. Er war am Anfang zur richtigen Zeit im richtigen Ort. Aber er ist sicherlich auch dadurch, dass er vielleicht die ganze Zeit auf seine eigene Idee rumgeritten hatte, die nicht mal möglicherweise seine Idee war, auch ein bisschen was wieder am Niedergang der WCW zu schaffen gehabt.
Ja, er war halt ein bisschen One-Trick-Pony einfach. Ne? Er hat dann auch immer, es wurde immer versucht, auf die NWO zu setzen und dann nochmal wiederbelebt und noch einfach noch mehr NWO. Da kam halt nichts mehr Neues. Ne? Und da war, hat das hat dann irgendwann das TV-Publikum hatte irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und ja, dann hat man dann sich einfach satt gesehen gehabt. Und da hat man dann ja gemerkt, wo das dann geendet ist. Ich meine, die WCW ist, ich glaube, im März 2001, glaube ich, ja, lief die letzte Sendung von WCW Nitro über den Äther und dann war es das. Und ich glaube, dass Eric Bischoff hat sowohl einen großen Anteil daran, dass diese Liga aufgestiegen ist, als auch, dass sie dann eben wieder hinterher ins Klo gegangen ist. Also von daher muss man ihn da irgendwie auch in dieser Liste mit erwähnen. Dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu Nummer 8. Auch das ist ein Name, den kennen wir aus der WWF, wir kennen ihn aus der WCW und natürlich auch aus der NWO. Es ist niemand Geringeres als Randy Savage. Und wir kennen ihn aus Spider-Man übrigens auch. Das darf man auch nicht vergessen.
Und wir kennen ihn aus dem ersten Spider-Man-Film. Ja.
Ja, eben. Ja, Randy Savage. Auch im Zuge des, ja, des, wie soll man sagen, der Talentakquisition damals von WCW rübergekommen, von der WWF, wo er sehr unzufrieden war, weil er damals in eine Kommentatorenrolle verbannt worden ist durch Vince McMahon, der gesagt hat, ich will lieber junge Talente pushen. Und Randy Savage hatte keinen Bock gehabt, der hat sich noch nicht ganz so zum alten Eisen gefühlt und ist dann, glaube ich, 94 war es, rübergewechselt zur WCW. Da war der gute Hulk Hogan schon drüben und hat dann gesagt, hier, hör mal, hier gibt's gutes Geld, komm mal mit rüber. Shaggy, wie fandst du das damals? Weil es hat sich ja schon die WCW da sehr dramatisch geändert.
Ja, das war schon, ich war ja davor ein Fan auch der WCW und wie gesagt, der alten NWA-Zeit, also der jungen, das Ende der NWA-Zeit, da habe ich ja ein bisschen verfolgt. Ich mochte die Zeit überhaupt nicht, als dann Hogan plötzlich bei der WCW angefangen hatte und auch Hogan dann Matches gegen, ja, die man schon vor Jahren gesehen hatte, gegen so Leute wie Earthquake oder Avalanche oder Shark oder wie auch immer, ja, dann die wieder die gleichen Matches und Hogan gegen irgendwelche Giganten. Er hat ja sogar Vader auch zerstört, so Hogan in einem Match.
Ja.
Also, und möglicherweise auch die Karriere, wenn man so will. Also die WCW-Karriere auf jeden Fall. Und bei der WWE hat es Vader ja auch leider nicht mehr so ganz nach oben geschafft. Ich sehe das bei Randy Savage ein bisschen anders. Der hatte auf jeden Fall noch Feuer und hatte in der WCW auch noch eine Reihe von guten Matches rausgehauen und war auch, also Hogan war es schon so ein bisschen bei den Fans so langsam auf dem absteigenden Ast, hat man schon so in den Hallen gemerkt, wohingegen ein Savage auch für Rekordeinschaltquoten gesorgt hat. Auch an den Hallen, die wurden mehr Tickets verkauft, nachdem Savage bei der WCW angeheuert hatte. Also Savage hat eine Riesenbedeutung auch für den Aufstieg dann. Und es war ein guter Konterpart am Anfang noch als Gegner der NWO und später ja als auch als Mitglied der NWO sogar noch.
Ja, also auch da, ne? Randy Savage, wir haben gerade eben schon ein Diamond Dallas Page natürlich erwähnt und ich glaube, das ist auch eine Matchserie, die sollte man sich angeschaut haben als Wrestling-Fan. Also Randy Savage ist maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass ein Diamond Dallas Page eben so ein großer Star geworden ist. Ne? Es gibt ja dann auch die Geschichte, ich glaube, es war bei Spring Stampede damals, ich glaube 97, 98, die schmeiße ich immer durcheinander, wo die beiden aufeinander getroffen sind und dann ist eigentlich Diamond Dallas Page damals ja noch relativ, also nicht komplett unerfahren, aber halt eigentlich noch nicht auf dem Standing als Randy Savage dann hingegangen, um das Match zu besprechen. Und dann hat Randy Savage halt eben in seiner unnachahmlichen Art gesagt, so nach dem Motto, ich glaube, ich habe heute Abend Bock, den Diamond Cutter zu nehmen. So, und dann hat er den genommen und ja, damit er das Page hat das Ding gewonnen. Also Randy Savage, du hast schon recht. Also Randy Savage, ich war halt nie der große Macho-Man-Fan, aber Randy Savage hat sich auch immer wieder selber neu erfunden. Ne? Man darf es ja auch nicht vergessen. Also nach diesem NWO-Run, den er ja dann gehabt hat, egal auf welcher Seite er dann gewesen ist, ist er ja nochmal wieder zurückgekommen dann zum Ende mit Team Madness, also mit ganz vielen hübschen Frauen um ihn rum, mit einem ganz neuen Look, auch körperlich nochmal zugelegt irgendwie, auf unnatürliche Art und Weise, so sah es zumindest aus.
Ganz schön zugelegt. Also der hat ja so muskulös war er nie zuvor. Also das
ja.
war auf jeden Fall, kann das nicht natürlich gewesen sein.
Deswegen,
Aber das Team Madness ganz kurz, ich mochte das Team Madness total, ich war ein Riesenfan. Ich
ja, weil
mochte,
Frauen dabei
ja
waren.
klar, aber Medusa sah da echt hot aus zu der Zeit auch so. Und Gorgeous George, also den Namen hat er ja tatsächlich, Gorgeous George war ja auch ein bekannter Wrestler in den 80ern. Randy Savage hatte sich die Rechte an dem Namen gekauft und wollte ihn ja auch irgendwie einsetzen und hat seiner damaligen Lebensgefährtin Gorgeous George quasi den Namen gegeben.
Ja.
Und den hatte er. Und dann gab es noch, das war die spätere, na?
Ich weiß nicht. Ich habe mich gerade auch gefragt, wer die dritte nochmal war, aber ich komme nicht mehr drauf.
Die spätere Molly Holly.
Miss, ach, echt?
Ja, ja. Miss Madness oder Miss Mona, irgendwie so unter dem Namen ist sie, glaube ich, angetreten.
Stimmt. Ja, stimmt, ja. Du hast recht.
Also das war auch nicht irgendwer. Das war schon eine coole Zeit.
Ja, ach, ich weiß nicht. Das ist halt auch schon so schwierig. Ich weiß nur noch, dass das Medusa damals, hat sie nicht auch dann, war sie nicht, hat sie nicht Disco Inferno besiegt? Zu der damaligen Zeit? Oder das war Jacqueline, die Disco Inferno besiegt hat?
Ja, oder? Ja, Medusa hatte tatsächlich eine Fehde gegen Will Ferrara, der auch, ja, der Kompagnon von Vince Russo, der dann so eine Art, der als Oklahoma angetreten ist, so eine Art Jim Ross-Kopie.
Ja, das stimmt.
Oh. Das war eine ganz schreckliche Fehde. Aber im Laufe der Fehde hat tatsächlich Medusa im knappen Outfit, wie ich mich erinnere, so eine von den Barbecue-Soßen von Oklahoma überschüttet bekommen. Das war schon eine coole Szene.
Medusa hat übrigens auch Evan Courageous besiegt. Und ich meine, nagel mich nicht drauf fest, ich meine, Medusa war auch Cruiserweight-Champion.
Sie war auch, glaube ich, ich glaube, sie war Cruiserweight-Champion, hatte den Titel auch in einem Match verteidigt gegen Oklahoma. Ich glaube, da ging es um den Cruiserweight-Titel. Also das muss man sich mal vorstellen. Egal.
Ja, eigentlich der perfekte Übergang hier, dass wir über die Cruiserweight-Division reden. Die ist nämlich auf Platz 8, auf Platz 7 natürlich. Das heißt, wir hauen einfach mal eine komplette Division auf Platz 7, weil das zu viele Leute sind. Weil das sind einfach zu viele Leute, die man würdigen muss an der Stelle. Und ich würde das auch gar nicht so ausschließlich auf die WCW Nitro Era festlegen, weil man muss ja sagen, es gab ja schon mehrere Lightweight, Cruiserweight, wie auch immer, Divisionen. Also auch schon Anfang der 90er gab es ja eine, die zwar ein Versuchsballon war, die hat aber trotzdem ein paar gute Matches hervorgebracht. Unter anderem halt eben Brian Pillman gegen Jushin Liger bei Super Brawl 2. Das war ein toller Kampf. Und generell, dass man da so ein bisschen anderes Talent reingebracht hat. Es gab auch einen Scotty Flamingo, der damals angetreten ist gegen einen Brian Pillman. Also Raven quasi, mit einem ganz anderen Outfit. Und diese erste Reinkarnation, Shaggy, wie hast du die damals wahrgenommen, der Lightweight-Division?
Ich fand es ja super. Ich war ja immer Brian Pillman-Fan. Und ich muss sagen, Brian Pillman ist tatsächlich einer meiner All-Time-Favorites. Ich glaube, wenn ich so eine Top-5-Liste oder eine Top-3-Liste aufstellen würde, meine All-Time-Favorites, dann ist Brian Pillman definitiv dabei. Und gerade gegen Jushin Liger, ja, also gegen den noch frischen, jungen Jushin Liger, das war eine herausragende Matchserie. So Matches hat man auf dem amerikanischen Kontinent bis dato fast nicht gesehen. Das waren High-Flying-Moves, die man so nicht kannte. Das war eine ganz besondere Zeit. Und auch so jemand wie Scotty Flamingo, den du gerade erwähnt hast, Raven, hat da sich auch irgendwie gut reingepasst mit seinem Stil, der ja auch ein bisschen Technik war, aber nicht unbedingt der High-Flyer. Das war schon cool. Man hatte dann auch so jemanden wie Brad Armstrong, der auch ein total unterschätzter Wrestler immer noch ist und war, also war zumindest, der auch unter schrecklichen Gimmicks gelitten hat. Also das war eine gute Division, aber nicht vergleichbar mit der Division, die dann später kommen sollte, weil da kamen ja dann die ganzen Mexikaner und das war auch ein geschickter Schachzug von ja, Eric Bischoff, wenn man so will, die Mexikaner dazu zu holen.
Ja, nicht nur die Mexikaner, ich meine, da gab es ja dann noch einfach auch amerikanisches Talent, was halt eben in Japan gekämpft hat oder halt eben in Mexiko oder halt quasi weltweit eigentlich, ne? Also Mexikaner in der Cruiserweight-Division, ganz klar, musst du Leute wie einen Rey Mysterio nennen, wie einen Juventud Guerrera, einen Psicosis und einen El Dandy natürlich.
Ich weiß, du machst immer lustig. Ich fand El Dandy cool. Ich mochte auch seinen Tag Team mit dem Silver King, fand ich total. Das waren irgendwie, die beiden sahen so seltsam aus. El Dandy sah echt ganz schlimm aus. Aber ich mochte die einfach, weil die so anders waren. Ich mochte auch einen Super Carlo total gerne. Auch ein Ciclope und diese ganze Mexikaner. Ich fand das eine coole Sache. Dann kam ja noch auch so jemand wie Blitzkrieg, der ja auch der ja später da noch kam, der ja auch kein Mexikaner war, aber auch ein cooler Zugewinn für die Cruiserweight-Division. Aber natürlich dann auch so die Leute, die auch getragen haben, wie Dean Malenko, Chris Jericho, muss man auch erwähnen, ganz klar, und Eddie Guerrero, den wir vorhin erwähnt haben. Ganz wichtige Leute für die Cruiserweight-Division. Ja, und natürlich gab es dann auch noch der Ultimo Dragon, der ja auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat in der WCW Cruiserweight-Division und auch tolle Matches abgeliefert hat. Und ein Mexikaner, ein ganz wichtiger Mexikaner, der zeitweise auch coolere Storylines hatte, haben wir vergessen, Olaf.
La Parca, natürlich.
La Parca, der Chairman. Ja,
genau, der seine Gegner immer mit dem Chair niedergeschlagen hat, aber der auch hier die Verbindung mit Diamond Dallas Page. Auch Diamond Dallas Page war mal La Parca und hat einen Diamond Cutter verpasst damals im Kostüm. Du hast es schon gesagt, also es ist eine ganz große Auswahl an Cruiserweight-Talent damals gewesen und die auch ganz wichtig waren, um eben ja, die Show zu füllen, also WCW Nitro damals, das, was ja dann auch wie 2 Stunden lang war, um auch mal was anderes zu zeigen, als nur die Heavyweights und nur das klassische Wrestling. Es war ein ganz anderer Stil und ich kann mich halt gut dran erinnern, weil ich hatte damals einen Schulfreund gehabt und der hatte damals hier so Satellitenschüssel und Sky und der hat mir dann das dann gezeigt und ich war halt nicht unbedingt der größte Fan, aber ich fand das schon sehr krass, was die Cruiserweights abgefeuert haben da. Mir hat halt immer so ein bisschen die Persönlichkeit teilweise gefehlt, hinter den schillernden Masken und hinter diesen Persönlichkeiten. Wir haben auch zum Beispiel den Kidman, haben wir jetzt übrigens auch noch vergessen.
Kidman, genau, auch eine wichtige Rolle später, klar. Aber ein Jericho, dem kann man ja kein Charisma absprechen. Gut, der war jetzt kein Maskenträger, aber auch so ein La Parca, den du erwähnt hast, der hatte doch auch schon wirklich Charisma. Der hat mir doch durch die Maske das Charisma gefühlt. Das war schon okay.
Das
Aber
stimmt.
ich weiß, was du meinst. Man hat einfach, da kam es mehr auf die Matches an, aber die
Genau.
hatten keine großen Stories leider. Und das ist ja auch ein Grund, warum Jericho sich später einfach ein paar Sachen rausgenommen hat, selber Stories irgendwie entwickelt hat, aber trotzdem unzufrieden war und dann auch die WCW irgendwann verlassen hatte.
Genau, Jericho war ja, würde ich jetzt mal sagen, gefühlt der Einzige, der da wirklich sich die Freiheit einfach rausgenommen hat, zu sagen, so, ja, ne, übrigens, ich mache jetzt mal eine Promo noch nach meinem Match, wenn ihr wollt. Ist das okay? Ja, mach mal, ne? Weil das hat ja dann niemand interessiert bei der WCW, ne? Und da gibt es ja dann auch diese Geschichte, also ich meine, der Man of the Thousand and One Hold, Chris Jericho mit der Liste. Also, sorry, das ist so legendär. Also, das begleitet ihn ja bis heute, die Liste.
Und
So, ne?
anderer Fun-Fact noch, auch zu Jericho, eine coole Geschichte, er hat sich einen der LKW-Fahrer, die immer die ganzen Kulissen hin und her gefahren haben,
Stimmt.
den hat er gesehen und hat gedacht, du siehst so lustig aus, auch hier so, weil du oben keine Zähne hast, pass auf, ich nehme dich jetzt als Bodyguard mit, erinnerst du dich, er hat ihm dann dieses zu kurze T-Shirt angezogen, Ralphs,
Natürlich.
ja, das war auch eine geile Zeit.
Ja, und auch, ich meine, Jericho war ja auch jemand, der hat ja auch versucht, dass er immer anders aussieht. Also, wenn du dir mal die WCW Nitro-Folge anschaust, wie er teilweise, was er mit seinen Haaren gemacht hat, was er mit seinem Bart gemacht hat oder was auch immer, der war einfach pures Entertainment. Und dann hast du halt eben auch so Fäden gehabt, wie zum Beispiel gegen die Malenko. Das war halt dann eben Gold, weil dann auch eben die Gegensätze sich so gut angezogen haben dann in dem Moment. Dürfen natürlich auch, wenn wir hier Cruiserweight Wrestling ansprechen, nicht vergessen, hier sowas wie ein Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero, damals ganz großer Sport. Also da gab es schon genug, aber man hat halt eben das Problem gehabt, dass gerade in der Hochzeit des Monday Night War, dass die WCW halt eben einfach, du hast es gerade gesagt, nur auf die Matches gesetzt hat und eigentlich nicht geschafft hat, diesen Leuten ja Geschichten zu geben und dann auch es versäumt hat, die Leute, die hätten ausbrechen können, also wie den Chris Jericho, wie den Eddie Guerrero, Chris Benoit hat es ja dann im Endeffekt geschafft, aber ein Juventud Guerrero war ja auch auf dem Sprung, ne, und ist dann ja auch demontiert worden, ne, und ein Rey Mysterio genauso. WCW hat es dann versäumt, aus diesen Leuten echte Stars zu machen und hat damit Geld verschenkt. Also ich sag nur diese ganze Geschichte, wo sie dann angefangen haben, die Mexikaner zu demaskieren und ihnen ja, so nach dem Motto, ja, demaskieren euch, damit ihr, und danach kriegt ihr eine große Story, weil dann seid ihr ja viel besser vermarktbar und solche Sachen und nie ist was draus geworden. Also immer, ich denke dann immer an einen Kevin Nash, der halt die Maske von, ich glaube, es ist von Rey Mysterio
Ja.
auf dem Kopf trägt. So, also auf dem obersten Teil des Kopfes, weil die ihm natürlich zu klein ist und ihn da verhöhnt und überlegt so, ja, okay. Ne? Leck mich. So. Das ist so. Ist halt einmal alles komplett nach hinten losgegangen. Ne? Aber trotzdem waren die Cruiserweights extrem wichtig, eben, um auch zu zeigen, dass Wrestling anders geht. Und ich glaube, dass auch wenn die WWE heutzutage es noch immer nicht geschafft hat, ja, Cruiserweight-Wrestling so richtig salonfähig zu machen, aber man probiert es zumindest. Aber ich glaube, ohne den Anstoß damals wäre das Wrestling heute auch anders, oder, Shaggy?
Ganz klar, aber auch schon irgendwie eine witzige Sache, dass wir sagen, die Cruiserweights irgendwie wurden, haben nie ernsthafte Storys bekommen und wir sie jetzt im Paket quasi auf die 7 gehievt haben und nicht einzeln. Klar, weil sie einzeln auch keine wichtigen Rollen gespielt haben, aber als Cruiserweight-Division war es einfach wichtig und deswegen haben wir sie einfach auch zusammengepackt.
Genau. Zwei andere Menschen, die wir zusammengepackt haben, sind die Steiner Brothers, Rick und Scott Steiner, auf Platz 6, Shaggy.
Ja, unterschiedlicher, also am Anfang, ich hab Rick Steiner zuerst gesehen. Lange bevor ich Scott Steiner das erste Mal gesehen habe, habe ich Rick Steiner schon in Single-Matches in der WCW oder NWA wahrscheinlich damals noch gesehen und fand ihn irgendwie schon ganz gut. Also das war so ein Ringer, der aber auch wirklich ein paar Kraftaktionen drauf hatte. Und dann später kam dann ein Scott Steiner dazu und von dem war ich einfach von Beginn an erstmal begeistert. Dieser Frankensteiner, sein Finishing Move, ist ja ein Move, den ich zuvor auch noch nie gesehen hatte. Das ist ja eine Huan Canrana, ja so. Einfach ein unglaublicher Move von jemandem, der auch gar nicht so klein war. Scott Steiner sah am Anfang ja ganz, ganz anders aus, als wir ihn jetzt heutzutage alle kennen. Das war doch so ein, also der war schmächtiger als sein Bruder, aber nicht unbedingt unmuskulös. Ja.
Nee, ich fand ihn auch ehrlich gesagt gar nicht schmächtiger. Also ich fand, der war halt schon ein Schrank auf irgendeine Art und Weise. Nur halt, ich fand, Rick hat irgendwie so ein bisschen rauer und ich finde, Rick sah halt mehr nach einem Wrestler aus, muss man so zu sagen. Also Rick sah halt aus wie so ein Typ, der wirft dich erstmal dreimal durch die Gegend und haut dir dann nochmal ein paar rein und Scott geht erstmal, keine Ahnung, geht erstmal eine Runde ins Bodybuilding-Studio so ein bisschen. So sah halt für mich aus. Aber du hast recht, also Scott Steiner war halt immer verantwortlich für die ganz spektakulären Aktionen. Also ich kann mich auch daran erinnern, dass er hier den, egal ob es jetzt irgendwie irgendwelche, nicht Power Slams, sondern hier so ein Press-Up-Slam mit seinem Gegner gewesen ist oder halt auch diesen Turtle World Slam. Und natürlich der Frankensteiner. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Und wenn man es damals gesehen hat, dann war das wirklich, also zum ersten Mal habe ich auch gedacht, so, what the fuck ist das denn, ne? Dass sich da so ein 110-Kilo-Typ oder 120-Kilo-Typ da in die Luft wuchtet und so eine Aktion durchzieht mit dieser Geschwindigkeit auch. Das fand ich sehr beeindruckend.
Jetzt war 88, 89 so die Zeit, als ich das erste Mal diese Aktion, oder 90, 90, ich weiß nicht mehr, als ich die Aktion das erste Mal gesehen habe. Und das war schon richtig, richtig toll. Also, und auch die Fäden der Steiner-Brothers gegen den Midnight Express damals oder auch gegen die Freebirds, das waren klasse Matches einfach. Ich habe damals das Tag Team Wrestling geliebt.
Ja, die hatten ja auch ihren Run natürlich bei der WWF dann irgendwie gehabt, 93, 94 irgendwie um den Dreh. Haben da auch Tag Team Title gewonnen, aber man hat irgendwie gemerkt, dass sie sich da nicht so ganz heimisch gefühlt haben und dann sind sie ja wieder rübergegangen zur WCW und ab da hat man dann irgendwann gemerkt, dass so die Wege kreuzen sich, ne? Also irgendwann ist ja dann Scott Steiner quasi ausgebrochen, die waren dann auch noch immer erfolgreich, haben sich auch große Matches geliefert gegen Harlem Heat und Sting und Luger und wie sie nicht alle heißen. Aber trotzdem hat man eben gemerkt, dass die Wege so auseinandergehen. Für Rick Steiner, sind wir ehrlich, da ist nicht mehr viel passiert.
Naja,
So,
hat er
da ich.
immerhin, der hatte eine Fehde gegen Chucky, die Mörderpuppe, so eine kleine Geschichte, das darf man nicht vergessen.
Es gab auch dieses legendäre Match gegen Sting, wo dann Sting hinterher von einem Rottweiler angefallen worden ist, darf man auch nicht vergessen.
Und war Rick Steiner nicht auch involviert in dem Judy Bagwell und eine Fork-Match? War das nicht Rick Steiner, der Gegner von Buff Bagwell?
Nee, es war Kenyon.
Es war Kenyon, das macht's nicht besser. So.
Das war
Stimmt, es
Kenyon,
war ja
ja.
nicht Rick Steiner. Ja, aber ansonsten hat man von Rick Steiner tatsächlich, nachdem sein Bruder zur NWO gegangen ist, nicht mehr so viel. Hat er nochmal, glaube ich, ein Tag Team gewonnen mit einem von diesem komischen Saturday Night's Main Event Tag Team.
Ach, meinst du hier mit Chaos oder sonst
Ja,
irgendwas war das
genau,
doch, ne?
genau
Ich glaube,
so.
es war Kenny Chaos, oder?
Ja, ich glaube, ja.
Er war auch, glaube ich, noch TV-Champion nochmal, irgendwie
Ja.
ganz kurz, aber das war alles nichts Großes und ich weiß, dass eigentlich war das ein Rick Steiner Einzelmatch war damals eigentlich eher so das Match, wo du auf die Toilette gehst und es hat einfach niemanden gejuckt, muss man einfach so sagen. Aber Scott Steiner hat sich ja dann ganz krass entwickelt und natürlich dann gerade zur Endphase des WCW-Produkts eine vollkommen andere Seite gezeigt als Big Papa Pump. Shaggy, wie hast du es damals aufgenommen, als der da zum ersten Mal mit Sirene und mit allem drum und dran da rausgekommen ist?
Das war schon was Besonderes. Also ich weiß nicht, ob ich Scott Steiner, ich kann mich nicht mehr so erinnern, ob ich damals wirklich Scott Steiner so richtig geil fand. Inzwischen muss ich ja sagen, dass ich, wenn ich so rückblickend Interviews von ihm sehe, dass ich die einfach liebe. Seine Promos sind so, also niemand redet so einen Blödsinn und es ist trotzdem gleichzeitig irgendwie total witzig und gleichzeitig trotzdem cool, wie Scott Steiner, muss man so sagen. Er konnte natürlich viele Aktionen nicht mehr zeigen aufgrund seiner Masse, in der er zugelegt hat. Also er war sehr, sehr schnell, sehr, sehr muskulös, noch muskulöser als je zuvor und das hat gar nicht mehr aufgehört. Also ich glaube, der war so der muskulöseste aller Wrestler zu dem Zeitpunkt bei der WCW, als Big Papa Pump. Also das ist auf jeden Fall nicht natürlich gewesen, kann man so sagen.
Nee, das
Das
auf gar keinen
definitiv
Fall.
nicht. Aber er war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Charakter und gerade so in den letzten Jahren der WCW war er auf jeden Fall dann noch ein würdiger Main Eventer.
Ich mochte ihn auch. Also man hat ja dann auch immer so als Wrestling-Fan stellt man immer Vergleiche an. Ne? Also ich habe ihn halt damals schon ganz stark mit Triple H verglichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Triple H in seiner Game-Phase dann später. Und mir hat Scott Steiner wirklich gut gefallen. Also ich fand auch, klar war seine Matches jetzt nicht wunderbar spektakulär oder sonst irgendwas, aber der hatte halt schon einen extremen Look gehabt und den hast du wiedererkannt und seine Aktionen hatten Wucht und der sah halt einfach glaubwürdig aus und alles. Also ich mochte den auch auf eine ganz komische Art und Weise. Ich weiß auch nicht genau warum. Wahrscheinlich war es auch dieser Freak-Charakter, wahrscheinlich war es auch diese ganzen Spitznamen, die er sich gegeben hat, ne? Freakzilla und Big Papa Pump und, ne, also, ja, Your Hookup und ich weiß nicht, wie er alles hieß. Also, da hat er schon sehr viel richtig gemacht, war dann ja auch World Champion und so. Und dann ging er zur WWF oder WWE und dann war es richtig grauenhaft.
Wir reden ja zum Glück über die WCW-Zeit. Das
Das
war schon toll.
stimmt.
War Scott Steiner nicht auch der Gegner von Sid, als Sid diesen berühmten Beinbruch
Ja.
hatte? Ja.
Ja, also Sid ist
Boah.
ja, da ist schon wieder so eine eklige Geschichte. Ne? Sid ist doch an der Brust von Scott Steiner abgeprallt, mehr oder weniger, und hat sich dann das Bein komplett zerschreddert. Naja.
Das war ganz schlimm. Und Scott Steiner hatte Medeja, hieß sie, glaube ich, an seiner Seite.
Genau.
Die fand ich schon gut.
Du hast auch nicht so ein richtiges Auswahlkriterium, oder?
Doch, gut.
Frau mit Beinen, Brüsten, gut.
Das
Ja.
klingt jetzt auch so, als wäre ich voll der Sexist. So schlimm bin ich gar nicht. Ich bin in einer glücklichen Beziehung, habe die wunderschönste und tollste Frau der Welt. Und ja, und das ist auch gut so. Aber ich kann ja doch sagen, wenn ich andere Frauen noch mal, ich meine, ich war jünger damals, da kann man sich doch auch mal gerade solche Frauen noch mal anschauen. Das ist doch ganz normal. Das machen ja
Absolut.
ein Großteil der Hörer, schauen sich ja auch Pornos an.
Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus.
Also es gibt auch gute Pornos. Ich mag Pornos auch gerne. Aber da können wir mal ein anderes Mal, können wir auch einen
Genau.
Porno-Podcast machen,
Die
Olaf.
kannst du bei deinem zweiten Projekt machen, bei den Giganten.
Ach gut, dass du es erwähnst. Die Giganten, das ist ein schöner neuer Podcast. Die zweite Folge kommt auch schon in ein paar Wochen. Freuen wir uns auch schon drauf. Aber die Masters of the Universe, für alle, die es interessieren, Giganten Folge 1. Nee, aber bei Pornos passt da nicht hin. Da müsste ich noch mal einen extra
Warum
Podcast
denn?
machen.
Emanuel passt doch perfekt zu den Giganten.
Das wahrscheinlich schon. Aber ich frage mal Kai, ob er mit mir zusammen einen Porno-Podcast machen möchte.
Ich weiß nicht, ob der Kater nicht rot wird. Lass es mal zum nächsten hier, bevor es hier komplett ausartet. Lass es mal zum nächsten Punkt kommen. Auf Nummer 5, du hast gerade Diamond Dallas Page als, ja, wahrscheinlich das einzige Eigengewächs irgendwie angesprochen, aber da gab es ja noch ein anderes und das war Goldberg. Shaggy, wie fandest du damals Goldberg?
Ja, wahrscheinlich wirst du jetzt denken, ich habe keine Ahnung von Wrestling, aber ich fand Goldberg damals richtig cool. So, also so richtig gut. Die Zeit, als er unbesiegbar war und auch die Siegesserie, die sich auch innerhalb enorm schneller Zeit nochmal um viele, viele Zahlen nach oben irgendwie geregelt hatte, warum auch immer, die fand ich aber gut. Die fand ich richtig gut. Also bis zu seinem World Title Gewinn und dann auch die Zeit danach, bis zum World Title Verlust. Damals gegen Kevin Nash war Goldberg einfach der Star und der war so over und der war schon cool. Einfach dieses Who's Next und seine Musik, sein Entrance, sein Spear, sein Jackhammer und das war's. Das war cool.
Ja, da kann man eigentlich gar nicht mehr zu drüber sagen. Ne? Also Goldberg war halt eben echt ein Produkt seiner Zeit. Da hat alles funktioniert. Der musste gar nicht tolle Matches abliefern. Das haben wir ja auch, glaube ich, schon in diversen Podcasts gesagt. Aber der war einfach jemand, wenn der reingekommen ist, auch da wieder, du hast den gesehen und du vergisst den halt nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte ihn damals nicht besonders, aber ich kann halt diese Faszination, die konnte ich halt eben damals schon nachvollziehen. Aber ich war da schon nicht mehr so auf diesem absoluten Monster-Trip und ich war halt ein Diamond Dallas Page-Fan. Ich war halt immer eher so der auf die Außenseite gesetzt hat, als auf die haushohen Favoriten. Und deswegen mochte ich diese Larger-than-Life-Characters nicht. Und deswegen war Goldberg nie einer meiner Lieblinge. Aber du hast es ganz richtig gesagt. Also bis zu seinem Titelverlust gegen Kevin Nash hat man sehr, sehr viel richtig mit ihm gemacht. Ne? Es gab natürlich dann auch die Momente, ich erinnere an das Match mit Lord Steven Regal zum Beispiel, wo dann auch seine Grenzen aufgezeigt worden sind. Aber hey, das kann man auch von einem Wrestler, der da ja quasi ins kalte Wasser geworfen ist, kann man das auch nicht alles erwarten. Und danach wurde ja sehr viel falsch gemacht mit ihm. Also das war ja vom Heel-Turn über diese Armverletzung, die er sich da in der Promo aus Wut zugezogen hat, wo er die Fensterscheibe von der Limousine eingeschlagen hat. Ja. Aber er ist ein netter Typ, darf ich das mal so erzählen? Also ich hab ihn ja kennenlernen dürfen. Er ist ein echt super netter, professioneller, höflicher Mensch und ich sag mal so, wenn der dich umarmt, hast du ein bisschen Angst um dich. Also ich vor allem um mich.
Das
So.
glaube ich dir gerne. Aber die Streak-Sache-Geschichte war ja schon wirklich gut. Da hat man wirklich einen Star aufgebaut und das hat man richtig gut gemacht. Aber es war auch tatsächlich das Einzige, wie du gesagt hast, nach seinem Titelverlust und nach der Heel-Turn, was da alles kam. Auch sein erster WWE-Run, ganz, ganz, also schrecklich, ganz schlimm.
Ja. Das war nicht viel. Und ich sag auch mal ganz kokett, die nächsten drei Menschen, die auf den Plätzen 3 und 4 landen, ne, bei uns, die sind mit dafür verantwortlich, dass aus Goldberg nicht mehr geworden ist. Auf Platz 4 sind nämlich die Outsiders, also Scott Hall und Kevin Nash, und auf Platz 3 ist Hulk Hogan. Und die haben ja wirklich, ja, das Bild von WWE einmal, WCW einmal komplett auf den Kopf gestellt und für eine ganz neue Zeitrechnung eigentlich gesorgt und halt eben auch den Monday Night War eigentlich mit ausgelöst. Also wir fangen erstmal mit den Outsiders an, Kevin Nash und Scott Hall, weil die auf Platz 4 gelandet sind. Und wir haben im Vorgespräch noch drüber geplaudert, Shaggy. Scott Halls erster Auftritt damals, als er den Mauler in seinem Match unterbrochen hat, unter anderem. Wie fandest du das damals und wie fandst du gerade diese Anfangsphase? Weil ich fand eigentlich diese Anfangsphase der NWO fand ich viel, viel geiler als all das, was dann danach gekommen ist.
Ja, gut, die ersten Wochen der NWO waren auch noch richtig cool, und als sie dann auch die Backstage alles auseinandergenommen haben und als Macht da stand, das war schon cool. Aber die Anfangszeit, als Scott Hall plötzlich aufgetaucht ist, das war schon was Großes. Man kannte ihn als Razor Ramon, und das Publikum und auch die Zuschauer wussten ja am Anfang noch gar nicht, ist das jetzt Invasion der WWE? Das wurde ja am Anfang noch so dargestellt. Das ist wahrscheinlich das, was du besonders cool noch fandest. Dass ein,
genau, ja, ja, klar.
Und dann, als dann auch Kevin, der sein Big Buddy, den er noch schon angekündigt hatte, noch dazu kam mit Kevin Nash und ja, und dann die Gründung mit Hulk Hogan, die Gründung der NWO, das war schon eine Riesenzeit, der Moment der Gründung beim Bash at the Beach, ja?
Ja.
War einer der prägendsten Momente meiner Wrestling-Zuschauerlaufbahn, definitiv. Also das ist ich konnte damals sogar die Rede, die Hogan irgendwie gehalten hat, noch Zeit auswendig irgendwie. Das war schon ein Riesenmoment und auch die Anfangsmonate der NWO, das war schon geil. Aber was dann, irgendwann wurde es auch, hat man zu sehr die Kuh gemolken und die NWO wurde einfach zu viel und es war ja nur noch NWO-Geschichten. Das war dann, das konnte ich dann auch nicht mehr ertragen. Bischof dann, wie wir vorhin angesprochen haben, Bischofssegmente, das war, NWO war dann nicht mehr cool.
Ja, also spätestens als man dann das Wolfpack gehabt hat und in das NWOB-Team, was wir dann noch gehabt haben, um Stevie Ray und ich weiß nicht was, das war dann schon sehr anstrengend. Das hat mir dann auch nicht mehr gefallen. Und dann hat man ja auch einem Scott Hall, der ja wirklich da in der Blüte seiner, wie soll man sagen, in der Blüte seiner Tatenskraft irgendwie da zur WWE, zur WCW rübergekommen ist, dem hat man dann eben auch angemerkt, dass er halt dann irgendwann, ja, eben, dass ihn seine Probleme halt eben eingeholt haben, ne, also seine Alkohol- und Schmerzmittelgeschichten. Und dann Kevin Nash, der halt ganz extrem seinen Einfluss Backstage ausgenutzt hat, Fingerpoke of Doom da auch natürlich genannt. Das war nicht gut, ne, und ich fand auch das Tag-Team aus Kevin Nash und Scott Hall, ich fand, dass die kein Wunder, wie spektakuläres Tag-Team waren. Ich fand die als Tag-Team eher langweilig. Klar haben die beide einfach ein unfassbares Charisma mitgebracht, aber es sind eigentlich für mich keine Tag-Team-Wrestler gewesen, oder?
Nee, nicht wirklich. Wie du, das waren, also die hatten ja auch mehr Erfolge im Singles-Bereich, auch früher davor noch gehabt. Aber sie haben halt einfach, weil sie einfach Buddies waren, sie haben schon zusammen gepasst, weil sie vom Charisma harmoniert haben, aber als sie waren jetzt nicht das Tag-Team überhaupt, definitiv nicht.
Ja, da hatte ich halt immer so ein bisschen meine Probleme mit. Deswegen, also klar, die NWO muss natürlich irgendwie hier in dieser Liste weit oben auftauchen, weil die letztlich mit dafür gesorgt hat, dass eben die WCW und die NWO da so stark gewesen sind Mitte der 90er. Trotzdem haben die halt eben aber auch viel kaputt gemacht. Und auch dann kommen wir auf Platz 3. Also zum Beispiel, mir fällt, wenn ich an Scott Hall denke, mir fällt kein wirklich richtig geiles Match von Scott Hall bei der WCW ein. Und das ist echt traurig. Also, vielleicht gab es da welche. Schreibt uns das. Wenn es ein geiles Scott Hall-Match gab, schreibt mir das gern, weil mir fällt ehrlich gesagt gerade keins ein. Und auch Kevin Nash, ne? Also, ich habe immer nur gehört, also jetzt gerade so im Nachhinein hörst du ja immer, dass er eigentlich der beste Kartenspieler, der beste Backstage-Politics-Player gewesen ist, den es gab, weil er halt eigentlich immer mit jedem gut Freund gewesen ist und sich dadurch eben immer in eine gute Position gebracht hat. Ne? Also das ist schon schwierig. Trotzdem waren die halt damals cool. Das ist halt auch wiederum, damals wusste man noch nicht so viel darüber. Da hat man das natürlich dann eher noch stärker durch die Fanbrille gesehen, als man es heute eben tut. Naja. Trotzdem hat man aber auch gemerkt, dass irgendwas in der Company da nicht stimmt. Und das macht es dann eben umso schwieriger. Lass uns mal zu Platz 3 springen, weil ohne, also Scott Hall, Kevin Nash ohne Hulk Hogan geht nicht. Wir haben gerade schon angesprochen, Hulk Hogan ist 94 rübergekommen, hat dann jede Menge seiner Buddies mitgebracht. Ich fand diese, ja, dieses Aufflammen der Hulkamania bei der WCW richtig anstrengend damals. Ging dir das auch so?
Ja, habe ich ja schon erwähnt. Ich fand es ganz, ganz schlimm, die Zeit. Weil ich, die WCW stand damals für gutes Wrestling, so während bei der WWE ja die, so eher die Show so im Vordergrund auch so ein bisschen stand. Und da gab es die schillernden Charaktere, diese ganzen bunten Comic-Gimmicks und sowas. Während bei der WCW zu dem Zeitpunkt ja so Fäden waren, wie jetzt die Dangerous Alliance und so gekämpft haben in richtig guten Matches auch. Flair und Sting waren gute Wrestler. Sting
Squadron damals, ja.
Das waren herausragende Matches. Und dann kam jemand wie Hogan, der definitiv nicht der beste Wrestler aller Zeiten ist, und brachte dann wirklich seine Buddies mit, so Leute wie Jim Duggan und den Big Boss Man später noch und auch Earthquake, wie erwähnt, so Leute.
Die Nasty Boys.
Die Nasty Boys, genau.
Die waren, glaube ich, auch schon früher da, aber trotzdem furchtbar.
Ja, also das war auf jeden Fall, vom wrestlerischen Standpunkt hatte die Qualität sehr, sehr abgenommen. Und Hogan war allgegenwärtig, Hogan war die Nummer eins und alles, jede einzelne Geschichte drehte sich irgendwie um Hulk Hogan. Das war viel zu viel und ich mochte das nicht, überhaupt nicht.
Ja, aber Hogan ist ja dann doch wieder cool geworden, als er dann halt eben die NWO quasi angenommen hat und übernommen hat und sie angeführt hat beim Bash at the Beach, du hast es gerade eben schon angesprochen, 1996. Und das war dann auch wieder das, da hat man aber auch gemerkt, dass in diesem Augenblick, da ist Geschichte geschrieben worden, als dann das ganze Zeug in den Ring flog und so. Das ist halt dann eben was ganz, ganz Besonderes gewesen. Aber trotzdem, bei mir war dann auch relativ schnell der Hogan-Hype wieder vorbei. Also auch, weil die Matches sich halt eben relativ wenig verändert haben. Und man hat einfach gemerkt, dass Hogan da über seinen Zenit schon drüber ist, aber eben durch diesen Hollywood-Charakter noch mal so ein bisschen Fahrt, also was ein bisschen, also einiges an Fahrt aufgenommen hat, seine Karriere wirklich noch mal neu belebt hat. Mir persönlich hat das damals nicht gefallen, weil ich Hulk Hogan da schon wirklich über hatte. Trotzdem war es aber so, dass man sich nicht so ganz davon erwehren konnte, finde ich, diese großen NWO-Charaktere, die du gerade im ersten Jahr nach der NWO-Gründung gehabt hast, dass man sich da nicht komplett von wegnehmen konnte. Also so ging mir das zumindest. Also obwohl ich Hulk Hogan eigentlich über hatte, habe ich trotzdem gedacht, so, ja, ich will eigentlich wissen, wie es mit der NWO weitergeht.
Ja, das war ja auch ein anderer Hulk Hogan. Das war ja nicht mehr wirklich der Babyface Hulk Hogan, der Immortal Hulk Hogan. Das war Hollywood Hogan. Und Hollywood Hogan sah ja auch optisch anders aus und er hat sich auch anders gegeben. Das war schon, ich fand es eine Zeit, wirklich hat er mich dann wieder irgendwie gefesselt gehabt. Und das nicht die Kämpfe, aber so der Charakter, der hatte schon was am Anfang. Aber klar, auch da war man sich dann irgendwie schnell auch irgendwie überdrüssig an Hogan. Aber Position 3 hat er definitiv, auch wenn er sicherlich hier verdient bei der WCW, weil er die WCW zweimal, ob sie jetzt mögen oder nicht, komplett nochmal verändert hatte.
Ja. Also beim ersten Mal auf jeden Fall nicht zum Guten, beim zweiten Mal mit NWO, da kann man halt nichts gegen sagen. Und dann halt eben gegen Ende, naja, was soll man da sagen? Da gab es ja dann nochmal das Versuchen, wieder die alte Hulkamania aufflammen zu lassen. Es gab dann auch nochmal so eine Mischung irgendwie, dann wo er dann auch gegen Kidman gefädet ist und so. Das war dann schon alles nicht mehr so sonderlich rühmlich. Und du hast es dann angesprochen, auch die Geschichte mit Jeff Jarrett und Vince Russo dann damals beim Bash at the Beach bei 2000, glaube ich, war das. Ja, dann war die Geschichte dann auch erledigt und ja, wir wissen, wie es dann weitergegangen ist, dann WrestleMania 18, wo dann Hulk Hogan dann bei der WWE dann wieder auch an der Seite dann von den Outsiders oder mit ihnen an der Seite dann in den Ring gestiegen ist gegen The Rock und da auch wieder einen geilen Moment kreiert hat. Ist auch da wieder, ne? Also man kann Hulk Hogan echt so viel mögen oder so wenig mögen, wie man möchte, aber trotzdem hat er halt dann immer wieder diese Augenblicke kreiert. Ja, jemand, der auch sehr, sehr viele Augenblicke kreiert hat, gemeinsam mit einigen Kompagnons, weil wir haben es mal wieder zusammengefasst, auf Platz 2 haben wir Ric Flair und dann auch noch die Four Horsemen, weil Ric Flair ohne Horsemen geht einfach nicht und wir müssen die einfach hier alle unterbringen, weil ansonsten würde ich mich schlecht fühlen. Shaggy, Four Horsemen, erklär mal, wir kennen heutzutage genug die Horsewomen.
Ja, Ric Flair ohne die Four Horsemen geht schon, muss ich dir mal widersprechen, aber die Four Horsemen ohne Ric Flair, das geht zum Beispiel nicht. Ric Flair ist immer der Anführer, der schillernde Star der Four Horsemen gewesen. Aber erstmal zu den Four Horsemen. Die Four Horsemen sind, wenn ich vielleicht so, das würde ich jetzt sagen, das beste Stable, das ist, also kommt auf die Zusammensetzung drauf an, kommen wir gleich auch nochmal dazu, auf jeden Fall eines der besten Stables in der Geschichte des Wrestlings. Das waren Ende der 80er, Anfang der 90er, das war Ric Flair mit seinen Mannen, die als Heels einfach die WCW oder NWA damals beherrscht haben. Das war Flair mit Arn Anderson Und Ole Anderson war Teil der Four Horsemen Band. Barry Windham war dabei, ein J.J. Dillon als Manager. Und auch, es gab viele Inkarnationen der Horsemen später noch, wo Flair halt auch immer dabei war. Was ist
Ja,
denn?
Tully Blanchard natürlich
Tully Blanchard nicht zu vergessen, genau, der ist ja eigentlich auch ein Original-Horseman dabei. Später waren ja noch so illustre Gestalten wie, ich glaube, Sid war tatsächlich auch mal ganz kurz, kann das sein?
Ja, Sid war auch mal eine
Sid
ganz
war mal
kurz.
ganz kurz.
Sting war auch mal dabei.
Sting, aber gut, Sting wurde auch dann sehr schnell wieder aus den Horsemen entfernt und dann gab es wieder die Fehde gegen Flair. Man hatte ganz später, gab es die ganz schlimme Inkarnation mit Steve Mongo McMichael, gell?
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass Paul Roma mal ein Horseman war.
Das heißt, ich hatte schon wieder verdrängt. Paul Roma zum Beispiel. Aber ganz geil waren die Horsemen ja, Chris Benoit. Und war Dean Malenko nicht auch Teil der Horsemen?
Genau, das waren
Ja.
die vier, ja, da, ja,
Genau,
genau.
das war schon eine geile Zeit.
Ja, da hat's ja, haben wir die Horsemen auch nochmal richtig Ratings gezogen dann zu der Zeit. Ne? Einfach weil die Fans wollten ja auch dann Ric Flair zu der damaligen Zeit nochmal wiedersehen. Da gab es ja auch nochmal die Wiedervereinigung der Horsemen, dann eben mit einem Arn Anderson, der damals schon nicht mehr wresteln konnte. Aber trotzdem dann eben nochmal Ric Flair, Steve Mongo, McMichael, Dean Malenko und Chris Benoit. Und das war dann eben auch ein cooler Moment. Und wir haben bei den ursprünglichen Horsemen haben wir noch J.J. Dillon natürlich als Sprachrohr vergessen.
Oh, nee,
Und
den habe ich erwähnt, den habe ich
ach, den
erwähnt.
hast du erwähnt,
Ja.
Entschuldigung, habe ich den überhört. Aber man darf halt auch nicht vergessen, diese ganz besondere Attitüde, die halt die Horsemen mitgebracht haben. Sondern es war ja auch, das waren ja nicht nur einfach nur vier beziehungsweise fünf Männer, die da irgendwie Leute zusammengeschlagen haben, sondern die waren halt auch. Also das war ja auch so ein bisschen Rockstar-mäßig. Ne? Die haben halt gesagt, wir haben Geld, wir haben die Frauen, wir haben alles und obendrein haben wir auch noch die Macht, weil wir haben einfach die Übermacht, wir sind mehr als ihr und wir können einfach jeden zusammenschlagen, wie es uns lustig ist. Ne? Und da auch die Fehden gegen Dusty Rhodes zum Beispiel, legendär auch ein Sting hat natürlich da sehr von profitiert, dass es einen Ric Flair gegeben hat, auch in dieser mächtigen Position. Und das war halt dann eben schon cool. Und ein Ric Flair ist einfach jemand, der für die WCW und auch für die NWA natürlich steht, mit seinen ganz, ganz großen Fehden, auch wie gesagt, gegen einen Sting, gegen einen Harley Race, auch gegen einen Vader und auch gegen einen Hulk Hogan auf eine gewisse Weise. Und Sting war immer präsent und Quatsch, Ric Flair war halt immer nicht nur präsent, sondern war halt auch immer jemand, der hat für mich für die WCW gestanden. Also das klingt so doof, aber wenn du den 92 angeschaut hast, das war für mich ein WCW-Guy, oder?
Ja, definitiv. Also was Hogan für die WWF war Ric Flair eigentlich. Er war das Aushängeschild der NWA, der WCW, ganz auf jeden Fall. Er war nicht das Babyface, aber er war auf jeden Fall das Aushängeschild. Er war der bekannteste Wrestler der WCW, lange.
Ja. Und auch in der und auch in der späteren Zeit war er auch jemand, der dann immer noch mal mit seinen Aktionen auch noch mal nicht nur für Belustigung gesorgt hat. Also ich erinnere so an Interviewsegmente, wo er sich bis auf die Knochen ausgezogen hat und dann irgendwie seine Klamotten geniedroppt hat und ich weiß nicht was, aber der auch einfach dann tolle Reaktionen noch gezogen hat und auch für gute Momente gesorgt hat. Klar war er dann irgendwann nicht mehr in der Form seines Lebens, aber sind wir ehrlich, wer war das zum Ende der WCW-Zeit irgendwie da bei der WCW?
Ja. Aber bevor wir jetzt zu eins kommen, wenn man die WCW auf eine Fehde runterbrechen würde, dann ist es tatsächlich die Fehde Ric Flair gegen Sting. Das
Ja.
war auch der letzte Kampf der WCW-Geschichte, aber es war auch, glaube ich, die größte und wichtigste Fehde und Match-Stories und alles, was man da hatte. Die beiden gegeneinander, die beiden Stars der WCW. Und deswegen
Genau.
auch zu Recht auf eins, Olaf.
Ja, Sting natürlich. Also, ich habe auch kurz geschwankt, ob es Ric Flair oder Sting sein soll, aber du hast schon recht gesagt. Eigentlich gehören die beiden nebeneinander, ganz oben aufs Treppchen, weil die haben einfach die WCW geprägt und ohne diese beiden ist einfach ein WCW gar nicht denkbar. Also, das war, wie wir gerade schon bei Ric Flair gesagt haben, das gleiche gilt für den Sting. Sting ist das Aushängeschild gewesen und ohne ein Sting wäre ein Ric Flair nicht so gut angekommen und ohne ein Flair wäre ein Sting nicht so gut angekommen. Also, ein Sting war ein ganz, ganz prägender Charakter und ich habe den auch geliebt. Egal in welcher Reinkarnation, ich habe ihn geliebt. Also, als Surfer-Sting, ganz in der Anfangsphase, super cool. Ein Mann mit unfassbarer Athletik natürlich, mit einer Dynamik und einer Ausstrahlung, auch einer positiven Ausstrahlung natürlich. Das war der Hogan, also das war der Kids-Charakter für die WCW-Fans eigentlich, muss man so sagen. Und dann eben auch, mit der Gesichtsbemalung, dieser Energie, die er immer mitgebracht hat. Das war schon richtig geil. Und ich mochte den. Und nicht zu Unrecht oder nicht zu wenig verwunderlich war er dann auch jemand, der ganz, ganz früher mit dem Ultimate Warrior im Tag-Team gekämpft hat. Also da kommt vielleicht auch die Gesichtsbemalung her, ich weiß es nicht. Aber Sting in den frühen Jahren halt eben echt interessant. Und dann vielleicht auch dieser Verrat und die Veränderung zu dem dunklen Rächer-Sting, Shaggy. War das denn damals?
Ja, der Crow-Sting, so wie ich ihn genannt habe, weil er ja schon Anlehnung an die Comic, den Comic-Charakter Crow, oder den man auch als Film kennt, Brandon Lee, glaube ich, in der Rolle des The Crow.
Ja,
das war super. Also das Ding ist auch irgendwie mit der Zeit gegangen, immer mit der Zeit gegangen. Klar wollte man irgendwie seinen blonden Bürstenhaarschnitt auch nicht mehr sehen. Ne? Und dieser einsame Kämpfer-Sting war einfach das perfekte Gegenstück zur NWO, zur großen Gruppierung NWO, die ihre Matches hauptsächlich damit gewinnt, dass alle Mitglieder irgendwie noch eingegriffen haben. Dann kommt so ein Mann, der ganz alleine steht mit seinem Baseballschläger und macht sie alle fertig. Also ich liebte diesen Lonely Sting sehr. Genauso wie ich aber auch schon den Sting vorher geliebt habe. Also Sting ist dadurch, dass er auch die WCW nie verlassen hat, er war ja der WCW immer dabei, wenn er nicht gerade kurz verletzt war. Ein Flair war ja kurzzeitig auch mal in der WWF damals noch, aber ein Sting war von Anfang bis Ende bei der WCW und er ist der Wrestler, er ist das Franchise der WCW. Sting ist zu Recht auf Nummer 1.
Ja, also diese Transformation, die er dann durchgemacht hat und wie clever man das damals aufgelöst hat um Sting, also mit dieser, also man muss das ja mal überlegen, wie lange man ihn da aus dem Programm genommen hat und immer nur angedeutet hat und bis er dann zum ersten Mal aufgetreten ist. Und gut, es ist da nicht das ganz, ganz große Ding draus geworden, aber trotzdem fand ich, dieser Weg dahin, der war absolut meisterlich und hat auch dazu beigetragen, dass neben der NWO hast du halt eben noch diese parallele Geschichte um quasi den hauseigenen großen Star. Das war schon richtig cool und natürlich dieser Crow-Charakter, auch da extrem interessant und Scott Hall ist ja wohl damals auf die Idee gekommen, also zumindest laut Stings Aussage, hat er damals, es gab mal so ein Telefoninterview, wo ich mal mit drin gesessen habe mit ihm und da hat er dann auch darüber gesprochen, dass er halt eben, dass Scott Hall halt eben auf die Idee gekommen wäre, doch, dass man doch seinen Charakter einmal komplett quasi auf links drehen müsste. Ich fand das richtig geil. Natürlich hinterher die Wolfpack-Zeit war nicht mehr so richtig cool und alles, was danach kam, eben auch nicht. Aber auch da wieder, ne, die WCW hat ja dann irgendwann einfach den Verfall gehabt. Aber nichtsdestotrotz, auch ein Sting hat einem dann tolle Momente geschenkt. Und die Leute haben es auch nicht vergessen, Shaggy. Also man hat ja gemerkt, als er dann eben bei der WWE vor einigen Jahren aufgetaucht ist, wie toll dann die Menschen auch auf ihn reagiert haben.
Ja, die Matches waren natürlich jetzt nicht mehr super, aber es war schon was Besonderes, Sting in einem WWE-Ring zu sehen. Das war etwas, was man bis dato wahrscheinlich nie geglaubt hat, dass es irgendwann mal möglich sein wird. Mein Sting hatte noch einen Run bei TNA, das darf man ja nicht vergessen, lange Jahre.
Ach Gott, ja, das auch noch.
Naja, vergisst man gerne. Aber
der Joker-Sting.
Der Joker-Sting, der war auch cool. Der war ja auch eigentlich ganz cool. Aber Sting ist, wie ich es gesagt habe, einfach so das Gesicht der WCW. Also neben Flair natürlich, aber Sting ist so das Babyface der WCW. Und wer weiß, wie die Geschichte der WCW verlaufen wäre, wenn es einen Wrestler wie Sting nicht gegeben hätte.
Ja, absolut. Also der war auch die Seele der WCW auf der einen Seite. Ne? Also nicht nur das Gesicht, sondern auch die Seele. Und ganz, 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 ganz wichtiger Mann, auch ein großer Athlet. Und wie gesagt, haben uns tolle Matches gegeben. Die Kämpfe gegen einen Vader, gegen einen Ric Flair, auch gegen einen Rick Rude. Und da war genug Tolles dabei, was man sich wirklich anschauen kann. Und damit würde ich sagen, sind wir durch mit unserem Hauptthema. Und vielleicht schreibt ihr uns einfach mal, wer sind eure Lieblingsstars aus der WCW-Zeit? Und vielleicht auch, schaut ihr eigentlich WCW noch heutzutage? Also, oder sagt ihr, nee, das ist alter Scheiß, ich guck mir lieber neuen Scheiß an. Man weiß es nicht. Schreibt uns das einfach. Schreibt uns das an fragen@headlock.de oder einfach hier unter das Video oder wie auch immer. Ja, Shaggy, sollen wir noch ein paar Fragen machen?
Machen wir. Und fragt auch, warum wir Johnny B. Bad nicht dabei haben. Oder Disco Inferno, die Artist Family known as Prince Yaokea und wer es alles nicht geschafft hat. Das Wunderkind.
Das Wunderkind Alex Wright, das stimmt. Ja, dann lasst uns noch mal Fragen machen hier. Fragen wisst ihr, schickt ihr an fragen@headlock.de, schreibt ihr uns an Facebook, Twitter, oder wo auch immer ihr uns finden könnt, YouTube natürlich auch. Das haben wieder einige gemacht und ich würde sagen, wir gehen hier einfach mal durch. Der gute Lime, nicht Lime, wie ich zuletzt gesagt habe, fragt uns eine ganze Reihe von Fragen zu unserem Musikgeschmack, weil er ein großer Musikfan ist. Und zwar fragt er, ja, erste Frage, hört ihr Fozzy, also die Band von Chris Jericho? Shaggy, hörst du Fozzy?
Ich muss eher sagen, nein. Also nicht, dass ich was gegen die Musik habe. Ich finde die ganz cool. Ich habe mir auch einige Songs natürlich angehört, aber ich bin nicht der, der regelmäßig jetzt Fozzy hört. Nein, leider nicht.
Ich fand, das klingt jetzt auch so, das klingt so abgehoben. Ich habe früher Fozzy ganz gern gehört. Die letzten Alben habe ich nicht mehr gehört. So. Also ich kenne die Sachen von Fozzy. Ich war sogar mal auf einem Fozzy-Konzert, da habe ich auch mal Tickets gewonnen und habe dann im MTC in Köln habe ich dann mir Fozzy angeschaut. Das war schon cool. Es gab sehr viele Jericho One More Match Rufe damals, weil es in der Phase war, wo er halt eben längere Zeit nicht aktiv gewesen ist. Ich mag die Musik eigentlich auch ganz gern. Also deswegen fragt halt eben auch dann, also der gute Lime fragt halt auch, was hören wir generell für Musik? Und bei mir ist es halt auch eher so in die rockige Richtung, teilweise dann auch so ein bisschen in die nicht Glamrock-Richtung, aber so ein bisschen in die Metal-Richtung. Gern was mit Gitarren und was Hausgemachtes. So ist es halt eben bei mir. Shaggy, wie ist es bei dir?
Ja, da muss ich auch ein bisschen ausholen. Ich arbeite ja auch mit Musik, bin ja auch DJ, wie einige vielleicht wissen. Aber so, ich komme eher aus dem Indie- und Rock-Bereich auch. Da komme ich her. Das ist eher so meine Musik, die ich früher auf jeden Fall hauptsächlich gehört habe. Aber inzwischen kann ich das gar nicht mehr sagen. Ich mag auch viele elektronische Sachen. Da sind viele coole Sachen dabei. Ich mag auch tatsächlich ein paar Hip-Hop-Sachen. Da gibt es auch sehr, sehr viel Gutes. Da gibt es natürlich auch in jeder Musikrichtung gibt es auch sehr viel Schlechtes. Darf man nicht vergessen. Ich mag aber auch so Sachen wie Jazz. Tatsächlich höre ich sowas gerne. Ich höre auch Klassik. Country finde ich total gut. Ich bin ein riesen Johnny Cash-Fan und so Hank Williams, die alten Sachen, finde ich unglaublich gut. Ich mag auch so Swing und Big Band-Sachen. Sowas finde ich auch total. Sinatra und also ich bin da überhaupt nicht festgefahren. Ich mag viel deutschsprachige Sachen inzwischen. Jetzt nicht, dass unbedingt was in den Charts ist, aber da gibt es auch sehr, sehr viel Gutes. Also schwierig zu sagen, was für Musik ich generell höre. Es wäre einfacher zu sagen, was für Musik ich auflege. Das mache ich nämlich auch fast alles, da ich irgendwie auch Firmenfeiern, Hochzeiten auch Musik bin. Aber wenn ich in Clubs bin, je nachdem, was es halt für ein Abend ist. Also man kann tatsächlich, ich würde sagen, Musik generell ist was ganz, ganz Cooles, Wichtiges. Aber ich kann mich nicht auf ein Genre festlegen. Ich höre gute Musik.
Du hörst einfach Musik, die dir gefällt.
Genau.
Ich glaube, das ist ja einfach mal so der grundlegende Tonus dabei. Dann fragt er auch noch, hört ihr Wrestling-Themes? Also hast du auf deinem Smartphone oder so, wenn du unterwegs bist, hast du eine Playlist mit Wrestling-Themes, Shaggy?
Nein, tatsächlich nicht. Ich habe ein paar Wrestling-Themes auf meinem Smartphone, die ich als Wecker zum Beispiel auch nutze, so eher. Ansonsten, ich habe mir früher mal die CDs noch gekauft, der WWE, als sie noch ihre Themes rausgebracht haben. Das fand ich schon cool. Und meine allererste CD überhaupt in meinem Leben war World Wrestling Federation Slam Jam. Erinnerst du dich? So, das,
ja, die hat mir mein Bruder aus der Videothek mitgebracht und ich habe es mir auf Kassette überspielt.
Wo dann so Leute wie Undertaker und Bret Hart, ja, und genau, so und Randy Savage und so gesungen oder sowas wie gesungen, ja, haben. Das war meine erste CD. Aber Themes, klar, mag ich schon gerne, finde ich gut. Ja, aber so, dass ich jetzt mir ein Theme anmache, eher selten tatsächlich. Aber so als Wecker ist zum Beispiel, ich habe zum Beispiel die Theme von Shinsuke Nakamura als Wecker. So. Ich habe die Theme von Matt Riddle als Klingelton, wenn mich jemand anruft.
Ja.
Und ich habe noch die von Paul London als Weckton, weil es einfach auch irgendwie passt.
Ja, bei mir ist es, also Weckton ist Sami Zayn. So, das ist noch von WrestleMania 32 übrig geblieben. Und bei mir ist es aber auch so, ich habe auch tatsächlich eine Wrestling-Playlist, die auch gleichzeitig so meine, wenn ich mal wieder Sport machen würde, ich faule Schnake, dann wäre das auch meine Trainings-Playlist. Also ich höre tatsächlich Wrestling-Themes beim Training, wenn ich Sport mache. Das ist so ein bisschen Klischee, glaube ich, für Wrestling-Fans, aber so ist es halt eben bei mir. Deswegen, also ja, ich habe auch da. Und mein Lieblingstheme ist und bleibt das alte Zack Sabre-Theme übrigens, mit Burning Heart aus dem Rocky-Soundtrack.
Ja, ich mag, also, es hat sich jetzt angehört, dass ich Wrestling-Themes eigentlich nicht mag. Ich liebe Wrestling-Themes, da gibt es so viele coole Sachen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetzen würde und das hören würde. Es ist schwierig, mir ein Lieblings-Wrestling-Theme rauszusuchen. Ich mochte das von Christian sehr, dieses.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Genau. Das fand ich richtig cool.
Just Close Your Eyes.
Just Close Your Eyes fand ich super als Wrestling-Theme. Aber Oh, es gibt so viele gute, die unterschiedlich sind. Das Ultimate Warrior, so billig, so komisch und seltsam das ist mit seinen wenigen Akkorden, das war auch geil, es hat zu ihm gepasst, das war schon cool. Wir haben das Natural Revolutionary Root angesprochen, das war schon wirklich cool. Das war cool. Ich fand auch das von Bastien Booger, fand ich auch, auch sehr witzig. So diese, ach, das von den Quebecers und auch heute gibt es aktuell so viele Sachen. Ich mag das von Aleister Black, finde ich super. Ich mag das von Revival, finde ich super. Das finde ich gut. Auch das von Johnny Gargano. Ach, da sind so viele gute. Es gibt aktuell, glaube ich, noch nie so viel gutes Themes wie noch nie zuvor, muss man sagen. Da ist echt schon viel passiert. Schwierig.
Ja, Shaggy lässt mir gar keine Themes mehr übrig, um auf die nächste Frage zu antworten.
Nee, sag noch
eure Lieblingsthemes aktuell und ever, fragt er. Aktuell weiß ich gar nicht. Kann ich gar nicht so genau sagen. Ever ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, Ever ist wahrscheinlich der Ultimate Warrior. So als Kindheitsheld. Aktuell, puh, was ich mag sehr gern das alte Team von Walter. Ne? Also, und ich mag auch das neue Ringkampfsteam, mag ich auch extrem gern. Aber
das habe ich auch als Klingelton, das habe ich auch als Wecker.
Stimmt gar nicht. Was ich auch sehr, sehr gern mag, ist das von Angelico zum Beispiel. Das Bangarang ist das, glaube ich.
Von Squillax.
Genau, das finde ich halt auch geil, weil es hat auch einen richtig coolen Flow. Der Lime fragt aber auch noch, welches Theme konntet ihr überhaupt nicht ausstehen? Also, was ist euer Hass-Theme? Shaggy. Oder willst du erstmal überlegen? Ich habe eins im Kopf.
Okay.
Dann sage ich, ich sage erstmal meins, dann hast du 2 Sekunden zu überlegen. Ich muss sagen, bei mir ist es das Right to Censor Theme gewesen und generell alles, was mit Sirenen zu tun hat, vor allem mit zu penetranten Sirenen, weil ja Scott Steiner Musik ging's, aber also Right to Censor war furchtbar, genauso auch, ich finde das Cesaro Theme, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, absolut grauenhaft. Das originale Cesaro Theme mit dem und da wurde einfach nur ganz grauenhaft. Ganz grauenhaft und ich bin froh, dass das nicht mehr richtig oft verwendet wird. So, Shaggy, jetzt bist du dran. Welches Theme magst du überhaupt nicht oder mochtest du überhaupt nicht?
Also, bei allem muss ich dir widersprechen, das Right to Censor Theme hat einfach unglaublich gut zu den Charakteren und zu dem Gimmick von Right to Censor gepasst. Das war schon gut und das hat einfach auch total Heat erzeugt, wenn schon allein das Theme oder die Sirene kam. Bei dem anderen gebe ich dir aber recht, weil ich glaube, dass tatsächlich das Cesaro Theme wahrscheinlich das Schrecklichste ist. Weil das passt auch überhaupt nicht zu ihm. Auch die Sirene am Anfang passt nicht zu ihm. Klar, die Themes, man braucht am Anfang so diesen knackigen Eingang, dass man sofort weiß, wer kommt. Ein Seth Rollins-Theme ist nicht cool, aber man hat sich inzwischen dran gewöhnt und das passt auch zu ihm, auch das von Dean Ambrose. Aber das von Cesaro müsste dringend, dringend ausgetauscht werden.
Ja. Das sehe ich auch so. Dann lass uns doch mal weitermachen hier. Der Marcel fragt, ist euch mal aufgefallen, dass der gute Jinder an Muskeln und an Definition verloren hat? Ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ich habe jetzt noch die letzte Raw-Folge, die letzte Smackdown-Folge gesehen. Ich habe das nicht so richtig bemerkt, muss ich sagen. Shaggy, hast du da was bemerkt?
Also ich habe noch mehr Pickel auf seiner Brust entdeckt. Vielleicht.
Ja,
also.
Das ja.
Nee, ist mir auch nicht aufgefallen, tatsächlich nicht.
Ja, also man weiß ja auch nicht, also ich glaube halt auch, da reicht es vielleicht auch, wenn er mal, vielleicht war er ein bisschen krank oder sonst was hat, könnte ich ganz gut trainieren gehen. Ich weiß nicht, mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Vielleicht schreib uns da einfach nochmal, Marcel, ob dir das, wo dir das genau aufgefallen ist oder ob das jetzt immer noch so ist, vielleicht hat sich das auch inzwischen schon wieder irgendwie da gelegt. Er fragt aber auch, habt ihr die Kampfkunst-Doku von Jonathan bzw. Perkicks WWE gesehen? Was haltet ihr davon? Shaggy, hast du die Dokus gesehen? Mittlerweile sind ja einige davon online und was hältst du davon?
Ich habe bisher alle, die er bei YouTube hochgeladen hat, tatsächlich schon gesehen und ich finde es einfach großartig. Ich weiß, was Johnny da für eine Arbeit reingesteckt hat und wie viel Geld ihm das auch gekostet hat. Aber ihm war das total wichtig, einfach so die deutsche Wrestling-Szene, das Wrestling an den, weil ich weiß, ihm ist Wrestling auch generell wichtig, das an den Mann zu bringen, auch Leute, die sich überhaupt mit Wrestling so nicht auskennen, die können da auch echt mal reinschauen und sehen irgendwie neue Aspekte des Wrestlings. Das hat Perky richtig, richtig gut gemacht. Er hat ein paar Szenen in Fulda tatsächlich bei mir im Kreuz gedreht, damals bei so einem Treffen. Ich war auch bei ein paar anderen Momenten dabei, wenn er aufgenommen hatte, gerade wenn er so Interviews eingesammelt hat. Also Perky ist jemand, der wirklich Wrestling liebt und das sieht man auch in der Doku und man sieht auch, dass er wirklich Ahnung hat von dem, was er da gemacht hat, auch von wie er geschnitten hat und sowas. Es ist vielleicht die beste Wrestling-Doku, die es je in der deutschen Sprache im deutschen Markt gab. Also Perky, Hut ab, danke für die Arbeit, die du dahin investiert hast. Und das muss auf jeden Fall mehr gefördert werden. Das hat auch viel mehr Klicks verdient. Und auch, wenn ihr das irgendwie, Perky hat da wirklich viel Geld reingesteckt. Ich glaube, er wird sich freuen, wenn er ein bisschen was auch dafür zurückbekommt. Weil Perky hat es verdient. Ja. Das ist echt große Kunst, diese Kampfkunst-Doku. Hat er wirklich gut gemacht.
Ja, ich finde es auch mal ganz wichtig, dass da ja auch sowas mal getan wird, um es mal so ganz doof auszudrücken. Ne? Also wir sagen ja immer davon, irgendwie, wir müssen Wrestling voranbringen und wir müssen Wrestling irgendwie prominenter darstellen. Ich glaube, das ist halt eine gute Art und Weise, das zu tun, weil das ist eine im Rahmen der Möglichkeiten, sagen wir es mal so, professionell gedrehte Doku. Klar, ist nicht 100% professionell, dafür sind die Mittel einfach nicht da. Aber ich glaube, dass das echt eine richtig tolle Sache geworden ist. Und ich habe auch bis jetzt, genauso wie du, Shaggy, jede Folge davon gesehen und habe mir gedacht, so ja, das ist toll gemacht, das schaue ich mir gerne an. Und das kann man auch Leuten zeigen, die eben keine Ahnung von Wrestling haben, die vielleicht einen Zugang brauchen, um irgendwie erstmal zu verstehen, was ist das denn überhaupt? Gibt's das in Deutschland und überhaupt? Dafür ist das echt Gold wert. Und du sagst schon ganz richtig, eigentlich solche Sachen müssen halt da auch gefördert werden, weil ja, das weiß ich gar nicht, das ist aus eigenem Antrieb entstanden. Er hätte das ja nicht machen müssen. Er hat ja sein Abi gemacht und ich glaube, er hat auch eine Arbeit beim Radio, glaube ich, inzwischen, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue. Der hätte auch einfach sagen können, hier komm, ich mache hin und wieder meine Podcasts, ich mache das und das. Der hätte sich da nicht von A nach B da reisen müssen oder sonst irgendwas. Das hat ihn ja niemand angetrieben, sondern einfach Bock drauf gehabt und das verdient Respekt und das Ergebnis ist mehr als vorzeigbar. Also von daher auch von mir Hut ab und alles top.
Er hat das für das deutsche Wrestling und für die Fans gemacht, diese Doku. Klar, ist die super, aber er hat da auf jeden Fall ordentlich draufgelegt. Also er hat nichts davon, dass er das gemacht hat, sondern er hat es wirklich, es war wichtig und gut, dass es jemand gemacht hat. Und Perky, Hut ab, wirklich, danke.
Ja. Der Philipp fragt noch über Facebook, es geht um Aleister Black, ich kenne ihn aus den Indies gar nicht, ich würde gerne mal von euch hören, wo ihr ihn dort erlebt habt und wie er sich zu seinen Tommy End Zeiten verändert hat, vielleicht so heute. Ja, Shaggy, wann ist denn dir der gute Tommy End Aleister Black zum ersten Mal unter die Nase gekommen?
Na, ich, klar habe ich ihn bei einigen WXW-Veranstaltungen gesehen und vor allem, so richtig noch näher gekommen ist er halt mir durch die Veranstaltung geworden in Fulda. Er war in jeder Fulda-Show dabei und stand dort in den meisten Fällen auch am Anfang, zumindest im Main Event. Und super netter Typ, super respektvoller Mensch und einfach jemand, der Wrestling liebt und lebt und Wrestling atmet und blutet, muss man so sagen. Also Tommy End ist, schon damals hat man gesehen, in dem steckt einfach so viel, das ist ein Star, der kann das einfach schaffen. Aber dass er sich jetzt so entwickelt hat, wie der Charakter Aleister Black jetzt ist, so, dass er sich so gut entwickelt, das hätte ich vielleicht auch nicht gedacht. Als Wrestler ist er herausragend, aber auch so vom ja, so seine Ausstrahlung, sein Gimmick, was er jetzt lebt, das ist einfach toll.
Ja, also ich bin ja auch schon, ich glaube, ich bin sogar schon ein bisschen länger bei der WXW dabei, so als Fan, glaube ich, als du. Ich habe ihn noch erlebt, als er noch ein relativ farbloser, das passt eigentlich ganz gut, das Wort, ein relativ farbloser Holländer Cruiserweight gewesen ist, der regelmäßig zur WXW gekommen ist und da angetreten ist. Absolut bland, muss man so sagen, also extrem, also du hast gemerkt, dass er halt diesen Kickbox-Hintergrund hat und den gut einbindet, aber ich fand ihn von der Ausstrahlung her unfassbar langweilig. Man kann es gar nicht anders sagen. Also er war in der Anfangszeit, ich bin 8 Jahre dabei, in der Anfangszeit, wo ich ihn gesehen habe, war er einfach langweilig und das hat auch dann dazu geführt, dass das Publikum gegen ihn geturnt ist und dass es ja gerufen hat, die Tommy, die, und dann ist er ja irgendwann endgültig hier geturnt und hat ja dann diesen Goth-Lebensstil, den er ja verkörpert und den er auch auslebt, den hat er weiter nach außen gekehrt und ab da wurde er interessant. Er hat seinen Look geändert, er hat dann angefangen, also er hat ja unfassbare Tätowierungen und das fing halt da irgendwie an und es wurde immer mehr und immer mehr und man hat das Gefühl gehabt, dass er es geschafft hat, durch diese Tätowierung sich selbst in so eine Art Kunstfigur zu verwandeln. Und das ging immer weiter und immer weiter, bis der dann auch in den letzten Jahren diese riesengroße Dämon auf seinem Rücken. Ich weiß noch, ich kann mich auch an die ersten Shows erinnern, da hatte der Dämon nur eine Outline. Und es wurde eben immer mehr und immer mehr und es wurde immer Fabio und immer Fabio. Und irgendwann hast du gesagt, so, das ist, jetzt ist das Kunstwerk fertig und diese Figur ist fertig. Und so war es halt eben auch mit Tommy End. Und er wurde auch immer dunkler und dunkler. Es gab ja dann diese Zusammenkunft mit Michael Dante zur Samirian Death Squad und dann natürlich auch gab es ja die Legion zusammen mit nicht Mikey Whipwreck, sondern Mikey, wie heißt er? Shaggy?
Mikey Whiplash?
Whiplash, genau. Ich verwechsel die beiden immer. Mikey Whiplash, genau.
Hast du Mikey Whipwreck sagen wollen?
Ich hab Mikey, es ist eben nicht Mikey Whipwreck, sondern Mikey Whiplash. Ja. Die haben auch überhaupt gar nichts miteinander zu tun, aber die drei in Kombination als die Legion waren ja dann nochmal die Ausgeburt des Bösen und so. Und ich hab Tommy End ja auch persönlich erleben dürfen, weil er mich einen Nachmittag gequält hat. So, ich habe ja da anscheinend so ein Fable für. Ich habe ja mal vor 6 Jahren oder so ein Tryout bei WXW gemacht, wo sie halt eben neue Students für die Academy gesucht haben. Also da, beziehungsweise, doch damals war es schon die Academy, aber man hat damals gesagt, wir nehmen nicht jeden auf, sondern man muss halt ein Tryout machen. Und die haben halt eben Anfänger-Tryout gemacht. Und da habe ich mich dann auch mal beworben und bin dann mal dahin gefahren. Unter anderem habe ich damit Vincent Schild war in meiner Gruppe mit dabei übrigens. Und das, was du gesagt hast, stimmt schon. Also Tommy nimmt die Sachen, also der nimmt Wrestling sehr, sehr ernst, der lebt das. Wenn er Trainer ist, erwartet er von dir absolute Konzentration, kein Spaß, kein Lachen, aber das ist absolut okay. Und er ist streng, aber gerecht, so würde ich mal sagen. Also ich hab einige Blessuren von dem Training mit ihm davongetragen, weil ich nicht richtig fallen konnte. Wo er mich ein paar Mal umgeschubst hat und ich habe dann doch gemerkt, dass wenn dich jemand wie ein Tommy End umschubst, fühlt sich das doch anders an, als wenn dich einer von deinen Kumpels anschubst oder so. Aber nein, das war schon interessant und vor allem sein Abschlussfazit war ja dann schon interessant. Ich war ja damals so 32, wo er da gemeint hat, so ja, er guckt mich halt an mit seiner versteinerten Miene und meinte so, deine Koordination ist furchtbar. aber das kannst du lernen. Ne? Und dann meint er noch so, ja, wir können dir das beibringen, wenn du das möchtest. Aber überleg dir, du bist eigentlich, du hast dich hier drauf vorbereitet, das habe ich wirklich. Aber überleg dir, du bist 32, du bist eigentlich schon zu alt dafür. Also überleg dir, ob du das deinem Körper antun möchtest. Und dann kam danach nochmal Michael Dante zu mir, der halt ungelogen einer der nettesten Menschen der Welt ist und der vor allen Dingen eine Stimme hat, die nicht zu seinem Körper passt. Aber er ist ein unfassbar netter Typ und humorvoller Mensch. Der kam da auch mal zu mir und hat mal kurz mit mir gesprochen. Und im Endeffekt bin ich nach Hause gefahren, habe gemerkt, dass mir alles wehtut und habe gedacht, so, nee, ich bin da zu alt für. So. Aber Tommy End ist er ist absolut verdient da, wo er jetzt steht. Und ich hoffe einfach, dass er da weiter aufsteigt. Und ich glaube, da können wir uns alle drauf freuen, einfach mit ihm diesen Weg noch zu gehen. Und das ist ein guter Typ und der ist auch ein Typ, der das Wrestling gut verkörpern kann.
Ich habe jetzt auch mal eine Frage an dich, Olaf, wo wir gerade bei Aleister Black, Tommy End sind. Glaubst du, er wird es schaffen, im Hauptroster einen World Title zu halten?
Ja. Das glaube ich. Ich glaube, dem traue ich das zu. Ich glaube, dass der bei Raw weiß ich nicht, aber ich glaube, dass der bei SmackDown da den World Title halten kann. Ich finde die letzten Interviews, die er bei NXT gemacht hat, fand ich extrem beeindruckend. Ich finde die Ringpräsenz, die er an den Tag legt, extrem beeindruckend. Ich glaube, dass er etwas zu dem WWE-Produkt dazu gibt, was das WWE-Produkt momentan nicht hat. Und das wird die WWE auch erkennen und das werden die Fans auch erkennen.
Das unterstreiche ich so. Ja, absolut. Ganz meine Meinung. Also, das ist ein zukünftiger WWE-Main-Eventer. Und ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dass er bei Raw nach WrestleMania debütieren wird, weil das sagt dann auch immer schon viel aus, dass die WWE viel von einem hält.
Ja, genau das. Ja, dann würde ich sagen, sollen wir noch eine machen oder sollen wir keine mehr machen?
Eine noch, komm, eine Frage noch.
Eine machen wir noch. Okay, komm, dann nehmen wir die von der Verena. Und die Verena fragt, wie seht ihr die Zukunft von Brock Lesnar? Falls er die WWE verlässt, wird er noch einmal bei UFC antreten? Wenn ja, welche Chancen gibt ihr ihm? Also, erstmal die erste Frage, wie siehst du die Zukunft von Brock Lesnar? Wir gehen jetzt mal ganz prophetisch davon aus, dass er bei WrestleMania seinen Titel verliert. Bleibt er danach bei WWE oder geht er?
Ich glaube auch, dass er muss einfach seinen Titel jetzt bei WrestleMania verlieren. Er hat ihn jetzt lang genug und diese Geschichte, dass er eh nicht immer da ist, hat sie einfach jetzt abgenutzt. Das mag ich einfach nicht mehr sehen. Ich will jetzt den Universal-Titel auch regelmäßig bei Raw sehen so und auch verteidigen sehen. Ich glaube, er wird den Titel verlieren. Schauen wir mal, gegen wen er ihn verlieren wird. Ob es jetzt tatsächlich nur Roman ist oder ob es doch von uns die favorisierte Version ein Braun Strowman ist. Das wäre natürlich eine andere schöne Geschichte. Aber ich würde ihn danach gern nicht verlieren bei der WWE. Ich meine, ich habe es schon mal gesagt, ich habe schon viele Matches von Brock Lesnar gesehen, die ich eigentlich jetzt sehen wollte. So viel ist da eigentlich nicht mehr. Ich will gerne noch mal ein Match noch mal gegen AJ Styles sehen, da würde ich mich drauf freuen. Aber eigentlich freue ich mich auf eine mögliche Fehde mit Bobby Lashley. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Potenzial. Und dann mal schauen. Also, falls er denn tatsächlich die WWE für immer verlässt und man ihn noch mal bei UFC sehen sollte, wäre auf jeden Fall interessant. Aber er ist jetzt nicht mehr in dem Alter und nicht mehr in der Form, da auch wirklich, ja, in großen Matches ja, aber nicht mehr in richtig wichtigen Matches oder in Title-Matches zu stehen. Das, glaube ich, ist, die Zeit ist vorbei.
Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass er sich das nicht mehr antun muss, nochmal zu UFC zu gehen. Ich glaube, also ich meine, er hat das ja nochmal gemacht und das war ja dann auch okay. Und ich glaube, er hat auch mit UFC vielleicht erstmal abgeschlossen. Also außer die machen ihm halt nochmal ein richtig geiles Angebot, dann weiß ich nicht, aber ich weiß nicht, ob er das nochmal machen muss. Und du hast schon gesagt, also irgendwann ist ja auch die, wie soll man sagen, die körperlichen Möglichkeiten ab einem gewissen Alter, die lassen ja auch ein bisschen nach. Und ich glaube, für ihn, ich glaube, der hat, was UFC und was sowas angeht, alles erreicht. Ich wüsste aber auch nicht genau, was er danach macht. Also, ich würde ihn auch ganz gern bei WWE weitersehen. Bobby Lashley steht ja immer noch im Raum. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, gegen wen man ihn noch setzen könnte, ehrlich gesagt. Weil normalerweise hast du ja so die klassischen Kandidaten, hast du ja gerade schon richtig gesagt, die haben wir ja eigentlich alle durch, ne? Also wir hatten ein Match gegen Samoa Joe, wir hatten ein Match gegen Braun Strowman, wir hatten eins gegen AJ Styles. Ich weiß nicht, wen er da noch irgendwie kriegen sollte. Ich glaube, so ein Match gegen Elias zum Beispiel fände ich nicht so interessant. John Cena hatten wir schon. Fallen mir nicht mehr so viele ein. Also, und aus dem NXT-Roster sehe ich auch nicht unbedingt Leute, die da seinen Stil, ja, so mitgehen könnten vielleicht. Ich meine, Aleister Black wäre natürlich irgendwie interessant zu sehen, aber trotzdem glaube ich nicht, dass das einem von beiden was bringt. Ja, und ansonsten muss ich einfach mal schauen. Aber ich denke auch, dass die Fehde mit Bobby Lashley halte ich für durchaus möglich und wahrscheinlich, dass die kommen wird. Ne? Wir haben auch nochmal eine Frage gehabt, ja, von wegen, ob er wie wie man anders weiter einsetzen könnte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich hoffe einfach auch, dass er halt der Liga erhalten bleibt, weil er halt trotzdem ja auch irgendwie, der hat halt einen Wiedererkennungswert und er bringt auch immer irgendwas Besonderes mit in die Shows rein, was halt eben andere Wrestler eben nicht mit reinbringen. Und das ist dann eben das Nette an der Sache eigentlich von einem Brock Lesnar. Und insofern denke ich mir, sollten wir den auch behalten, auch wenn er WWE viel Geld kostet. Aber ich glaube, dass der auch für uns Fans einfach einen guten Unterhaltungswert hat, finde ich zumindest.
Auf jeden Fall, aber ich würde Lesnar ungern als Aufbaugegner sehen für junge Stars, die man jetzt in Main Event pushen will. Das passt da, die Rolle passt halt einfach auch nicht. So, deswegen, es wird schwierig, ihn, ich weiß nicht, wie man ihn wirklich einsetzen soll. Dann gegen Bobby Lashley will ich gerne sehen, aber ansonsten tatsächlich schwierig.
Ja, wir hatten letztens noch mal die Frage gehabt, ob man ihn gegen Batista noch mal sehen würde. Und da glaube ich halt, dass Batista das nicht machen würde. So, ich glaube, der braucht das einfach nicht mehr. Der verdient genug Geld in Hollywood und auch der ist ja nicht mehr der Batista, den wir von früher mal kannten. Also ich glaube, so Batista gegen Lesnar wäre halt so vor 10 Jahren richtig geil gewesen.
Ja.
Oder so.
Ja, aber gegen AJ, das Match möchte ich noch mal sehen. Und da kann gerne ein AJ auch gewinnen. Und was schon noch irgendwie cool wäre, wäre natürlich ein Match Brock Lesnar gegen Daniel Bryan.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Ich habe genau in dem Moment, wo du das gesagt hast, so, ja, habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Mal gucken. Schauen wir mal. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier auf diesen Podcast erstmal den Deckel. Also, weil nächsten Wochen haben wir auch noch kräftig Podcast hier in der auf Halde. Also, wir haben jetzt ja die Review zu Elimination Chamber steht an. Dann nächstes Wochenende gibt es die Durchstarter 2018. Also, sprich, da werden wir wahrscheinlich dann auch über einen Aleister Black nochmal ausführlich sprechen. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Ihr wisst, wenn ihr uns unterstützen möchtet, tut ihr das auf Patreon. Da gibt's jede Menge Content. Wir haben das Interview mit Mike Bailey jetzt in den vergangenen Wochen veröffentlicht. Also, Speedball Mike Bailey, kanadischer Wrestler, der sehr viel über sich, über seine Wrestling-Philosophie und über seine Wrestling-Vorlieben gesprochen hat, unter anderem auch darüber, was DDT für ihn ausmacht, also nicht die Aktion, sondern die japanische Promotion. Wir haben Shaggy's und mein Projekt hier mit den Helden aus der zweiten Reihe und Vader und natürlich dann auch das Match of the Week, wo wir dann jede Woche eben einen Kampf einzeln besprechen. Also da gibt's genug zu holen. Wenn ihr da jetzt einsteigt, kriegt ihr Zugriff auf die komplette Bibliothek. Das sind inzwischen über 30 Podcasts. Also wer ein langes Wochenende hat, der kann sich da mit zubomben. Und damit würde ich sagen, sind wir durch, Shaggy. Außer du willst noch was sagen.
Nee, hat wirklich wieder Spaß gemacht. Markus Holl, ach so, Quatsch, ich bin ja gar nicht bei den Giganten. Das ist ja ein anderer Podcast, der jetzt auch schon läuft. Die Giganten, Master of the Universe Folge 1 ist draußen.
Du bist so schamlos, Shaggy.
Nein, Olaf, es ist natürlich, danke für die Werbung, dass ich hier umsonst Werbung machen darf. Es hat Spaß
Was,
gemacht.
Umsonst?
Ja, klar, okay, kriegst ein
Was,
Bier.
umsonst?
Kriegst ein Bier. Aber
Ja.
kriegst du doch gar nicht so.
Das ist
Auf
richtig.
jeden Fall danke, das hat mir wieder Spaß gemacht. Es ist länger geworden, als ich eigentlich gedacht habe. Und ich habe immer Spaß dran, an die alten WCW-Geschichten zu denken, an die alten WCW-Stars zu denken. Und danke, dass ich das wieder machen durfte. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Genau, und damit sage ich, bis zum nächsten Mal, mach's gut, tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.